Habt ihr euch schon mal überlegt, wenn ihr am Abend Netflix schaut oder Tatort schaut oder München 7 schaut oder die Chefin schaut, woher die Polizeiautos kommen? Das ist mir gestern gekommen, diese Frage. Kein Mensch denkt darüber nach, woher die Polizeiautos kommen. Und garantiert nicht aus Oberhausen, aus der Polizeiinspektion 5 in Augsburg, sondern die müssen ja irgendwo herkommen. Und der Mann, der sie in den meisten Fällen liefert, ist heute bei mir, Hannes Zwetschke, am Apparat mit
Andreas Heinzel. Grüß dich.
Servus Andreas, freut mich. Viele Podcast-Anfragen schon gehabt, alle abgelehnt, aber wir haben es jetzt mal geschafft, ihn hierher zu zerren.
Ja, danke.
Andi, wie lange kennen wir uns?
Ich glaube, das müsste 2004 gewesen sein.
Das kann nicht sein.
Das kann nicht sein.
Das kann nicht sein. 2006 habe ich die Agentur aufgemacht, aber nein, das müsste dann relativ schnell losgegangen sein.
Ja, das war dann kurz danach.
Die Firma vom Andi heißt Filmkops.
Filmkops, genau.
Genau, das ist, was du machst.
Ja. Mehr braucht es eigentlich gar nicht im Wort. Sagt eigentlich alles. Die Cops für die Filme, Serien und andere TV-Formate, die es so gibt. Und ja, das mache ich seit 95.
Ja, Wahnsinn.
30 Jahre.
Vielleicht kurz, wo wir uns kennengelernt haben. Also ich bin da auch irgendwie reingerutscht in diese Filmbranche. Gell? Der Andi Wirth, damals für mich Diskothekenbetreiber in Friedberg. Und sagt irgendwann zu mir.
Tropicana hieß
der. Tropicana, ja.
Genau, ja.
Sagt irgendwann zu mir, du, ich mache ja nur Filmrequisiten und so. Und sag, was machst du da? Ja, Filmrequisiten und so. Könntest du dann auch mal ein bisschen was machen? Webseiten und so. Was? Webseiten für einen Film? Was macht man da? Ja, wir können ja kein Google zeigen, wir können ja kein Google Maps zeigen, da brauchen wir immer Sachen. Muss ja irgendjemand machen. Das ist ja super spannend. Und dann haben wir uns tatsächlich, glaube ich, an meinem ersten Filmset-Tag kennengelernt. Taxizentrale München, Schwanthaler Höhe.
Mhm.
Also Schwanthaler Höhe über Wiesen quasi, da gibt es noch ein Taxi, Taxizentrale, das ist das große Taxiunternehmen.
Ja.
Und das war das Hauptquartier vom
Isarfunk? Nein.
Also München 7 auf jeden Fall, Franz Bogner Produktion, vom Hauptmafiosi quasi, Christian Lerch. Wen hat er denn gespielt? Wie hat denn der geheißen? Also das größte Schlitzohr in dieser Serie quasi, und das war dem sein Hauptquartier. Und da hatten wir immer so ein Büro über so einer Taxizentrale angemietet. Und da gab es dann natürlich auch Streifenwagen und so weiter und so fort zum Rein- und Rausfahren. Aber war da Andi Heinzel da. Und der Zwetschke war unter dem Schreibtisch gelegen das erste Mal und hat einen Computer gesteuert.
Ja.
Weil die lieben Schauspieler das nicht selber steuern.
Können. Wollen.
Computerzuspielung on Set heißt das Produkt. Ja. Ey, und dann habe ich mir das erste Mal gedacht, das ist ja völlig abgefahren. Ja klar, da stehen ja lauter Polizisten rum und dann sind ja Streifenwagen und so. So ist es heute auch, hier vor der Agentur steht der Streifenwagen, muss ganz standesgemäß ein Streifenwagen kommen und das finde ich auch super spannend. Das stellt man sich jetzt auch so vor, da kauft man halt jetzt irgendwie, wie muss man das vorstellen? Also jetzt kauft man, was ist das, ein X3 oder X5 oder?
Das ist ein X1.
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 So, jetzt kauft man den, und dann denkt sich der Laie jetzt bei mir, das mache ich jetzt. Dann rufe ich jetzt irgendeinen Folierer an und dann fange ich das mal drauf an zum Folieren und so einfach ist es ja bei Gott nicht.
Nee, also es hat ja alles seine Geschichte, auch wie das Ganze halt entstanden ist aus einer ganz, ganz, ganz kleinen Anfrage. Ich stand erst vor der Kamera und dadurch ist eine Anfrage entstanden, du bist doch Bulle, hast du nicht auch ein Polizeiauto? Und das war damals, ich glaube, 96, 97. Also 95 habe ich angefangen, vor der Kamera zu spielen.
Also Schauspieler. Muss man vielleicht nochmal eins weiter vorgehen. Eigentlich ja Polizist.
Ja, genau. Also ich bin 1989 zur Polizei gegangen. Da war ich gerade mal 16.
Da war ich 4.
Und da war ich dann auch von 1989 bis 94 war ich bei der Polizei in West-Berlin. Gab es damals noch die Mauer und ich durfte dann auch immer über die Transitstrecke durch den Osten in den Westen fahren und da eine ganz lustige Geschichte. Ich glaube, ich war 2 oder 3 Monate in Ausbildung bei der Polizei in West-Berlin und bin mit der Mitfahrzentrale damals von Hamburg über die Transitstrecke nach West-Berlin gefahren und dann am Grenzübergang Marienborn sind wir über dieses Zoll-Douane-Schild gefahren. Also jetzt nicht drüber gefahren, sondern das Zoll-Douane-Schild ist ja gleichzusetzen mit einem Stoppschild. Und wir geben unseren Ausweis ab. Er nimmt den Ausweis, haut ihn so in die Röhrenpost rein. Das Ding kommt wieder, er schaut rein, sagt, haben Sie Zoll-Douane-Schild da vorne gesehen? Sag ich, Elke? Ja, Sie. Ja, habe ich gesehen. Ja. Sie wissen schon, dass das gleichzusetzen ist mit einem Stoppschild, sage ich. Und Sie müssten das eigentlich ganz genau wissen. Schönen Tag noch. Das heißt, die wussten schon nach 3 Monaten, das ist ein Polizist in Ausbildung bei der Polizei in West-Berlin. Und das fand ich dann schon sehr erstaunlich, wie schnell.
Das war ein Grenzbeamter quasi.
Das war ein Grenzbeamter. Der hat uns da kontrolliert und nach der Kontrolle durften wir dann in den Westen fahren. Und das wussten die schon, dass ich meine Ausbildung bei der Polizei in West-Berlin.
Warum Polizei?
Warum Polizei? Ich wollte was anderes machen als das, was meine Schulkameraden damals gemacht haben. Und war sehr sportlich. Und das hat sich angeboten. Ich hätte auch damals beim Bundesgrenzschutz in Niedersachsen anfangen können. Das wollte ich aber nicht. Ich wollte von zu Hause weg. Und dann bin ich mit 16 nach Berlin gezogen. Ganz allein. War erstmal ein Jahr einkaserniert in der Polizeikaserne und hatte.
Also, du bist kein Berliner?
Nein. Ich bin tatsächlich ein echter Bayer. Im Rotkreuzkrankenhaus in Pasing geboren.
Da ruf mal an, das check mal ab.
Ja, das ist 12.35 Uhr. da geboren, aufgewachsen bin ich tatsächlich in Wolfratshausen und dann nach Norddeutschland gezogen worden oder verzogen worden und von Norddeutschland dann mit 16 nach Berlin. Mit 17 hatte ich meine erste eigene Wohnung, musste mein Vater sogar noch kommen, den Mietvertrag unterschreiben. Und dann.
Ich frage nur deswegen, weil ich sehe bei dir unglaubliche Sprünge im Leben, so, weil wer zur Polizei geht, der will eigentlich was Sicheres, der will natürlich schon auch irgendwas machen, aber es ist ja eigentlich ein schwarzlangweiliger Beruf, wenn man es jetzt mal ganz, wer ist Streifenpolizist, ist ja schon erstmal, kann man auch einen gewissen Thrill sehen, aber es ist ja sehr, und das ist immer das, was mich auch so, was ich da schon spannend finde, es ist sehr fremdbestimmt, also alles wird fremdbestimmt, es ist wie wenn du bei der Berufsfeuerwehr bist, irgendwann rattert das Ding und dann musst du irgendwo hinfahren, das ist für mich als freiheitsliebenden Menschen gänzlich weit entfernt. Und jetzt kommt aber ja dann irgendwann die Idee mit der Schauspielerei. Freier könnte es ja nicht mehr sein. Kreativer auch. Kreativität finde ich jetzt bei der Polizei tatsächlich gar nirgendwo. Und dann aber ins Unternehmertum zu gehen. Und das ist ja so himmelweit für mich gefühlt auseinander, in sowas ganz starrem, in einem Polizeisystem als Beamter zu sein und das dann auch natürlich gehen zu lassen. Das ist ja auch ein wahnsinniger Move, sowas einen Beamtenstatus aufzugeben und dann ins Unternehmertum zu kommen. Deswegen hat mich so interessiert, was zieht einen da zur Polizei? Ja.
Also ich war schon aus Überzeugung, also ich wollte tatsächlich Menschen helfen. Mhm. Das war meine Motivation damals, zur Polizei zu gehen. Mhm. Und habe dann sehr schnell festgestellt, dass der Schwerpunkt woanders liegt, den ich aber nicht selber steuern konnte. Das hat dann der meistens vorne rechts gesagt, was wir hinten machen sollen. Das war jetzt nicht so meine Motivation. Und ich habe eigentlich schon am ersten Tag jetzt nicht nach Alternativen geschaut, sondern ich bin immer einer, der nach rechts und links schaut und nicht irgendwie nur geradeaus laufen möchte, die nächsten 30, 35 Jahre bei der Polizei verbeamtet und dann in Pension und dann fange ich an zu leben. Nein, also Leben ist Veränderung. Und wenn du dich nicht veränderst, dann lebst du nicht mehr. Mhm. Das ist so, ich finde, Leben ist ein kreativer Prozess und das kann man nur unterstützen, wenn man offen ist für Neues. Und das war ich immer. Und Zufälle, die einem begegnen, aufgreifen und nutzen. Und da gab es eine ganze Menge. Und die habe ich, glaube ich, wenn ich jetzt zurückblicke, optimal genutzt.
So, jetzt irgendwann kommt diese Idee mit der Schauspielerei. Wann kam die?
Das war auch eher ein Zufall. Mhm. Ich habe damals, 1994, bin ich dann versetzt worden auf eigenen Wunsch von der Polizei Berlin nach Bayern. Ich sollte dann zur Bereitschaftspolizei, weil ja die Erfahrung, die ich aus Berlin hatte, dort mit einbringen sollte. Und dann sage ich, nein, ich möchte mal zur richtigen Polizei. Und dann hatte ich die Alternative entweder Pullach oder Grünwald. Und dann ist das so bei mir, wenn ich zwei Möglichkeiten habe, nehme ich immer die augenscheinlich die schlechtere ist, als meine Möglichkeit. Und hat sich dann herausgestellt, dass ich hätte zwar von Wolfratshausen ganz bequem mit der S7 Richtung Pullach fahren können, aber ich bin dann halt immer mit dem Fahrrad oder mit dem Auto nach Grünwald gefahren. Und es hat sich dann herausgestellt, dass das die bessere Wahl war. Ich bin Streife gelaufen in Grünwald, in Uniform und dann kam so eine weiß ich nicht mehr, das war, glaube ich, eine Aufnahmeleiterin oder eine Regieassistentin, genau, eine Regieassistentin war das, von einer Filmproduktion in München, und hat mich angesprochen, ich hätte so interessante grüne Augen, ob ich nicht zum Film möchte. Na, ich sage, was für Filme? Ja, ganz normal. Ah, ja, okay.
Ja,
warum jetzt ich? Ja, da gibt es so einen Polizisten, das ist so eine kleine Rolle und da sieht sie mich und ich soll doch mal zum Casting kommen. Und Casting? Das ist ein Casting. Ja, da gehen sie dann hin und dann sprechen sie davor. Und
also ganz fremd.
Ja, das ist alles
keine
komplett.
Ahnung von
nein, einem. Null. Mhm. Und dann bin ich da in die Tankstraße gefahren, nach München. Es war so ein ehemaliges Hotel, alles. Dann schaue ich so in die Ecke und denke mir, oh, kenne ich alle aus dem Fernsehen. Und da kam die Regieassistentin zu mir und sagte, ah, der Herr Heinzel ist da, wunderbar. Schön, dass Sie da sind. Hier ist das Drehbuch, Seite 7 bis 14, bitte auswendig lernen. Sie sind der Polizist 1. Und dann komme ich eine halbe Stunde und hole sie ab und dann machen wir das schnell. Und ich so, 7 Seiten Drehbuch? Wie soll das gehen? Ja, wenn das nicht funktioniert, dann improvisieren sie. Ich sage, improvisieren? Was soll ich da? Also ich hatte von nichts eine Ahnung. Und dann war das jetzt ein Raum, da stand eine Kamera, hinter der Kamera der Kameramann, rechts davon der Regisseur, dann da meine Protagonistin, mit der ich spielen durfte, das war die Regieassistentin. Das war so eine Kontrollsituation. Ich drehte ans Fahrzeug heran, Fahrzeugschein, Papiere, bla, und viel draußen, was gerade so passiert, Hubschrauber um uns herum und. Stand alles so im Buch. Und mir dachte, ja, Hubschrauber. Und dann habe ich das da gespielt. Und dann hat der Regisseur gesagt, ja, dann können wir den Rest nach Hause schicken. Haben wir unseren Mann gefunden. Und dann wurde mir erst klar, wer Icke? Und sie, Icke, das ist mit Berliner und so. Seit kriege alle raus, kein Problem, das kann ich alles so steuern, dass es sich so anhört, wie es sich anhören soll für sie. Und dann sind die anderen, die ich ja draußen gesehen habe, sind alle nach Hause geschickt worden. Die waren alle für die gleiche Rolle da und haben dort vorsprechen wollen. Und das waren
Tür auf,
Schauspieler.
Wir haben ihn. Vielen Dank.
Ausgebildete Schauspieler, die da, und ich war am Set. Ich glaube, ich hatte sieben Drehtage und durfte mit.
Was war das?
Eine unmögliche Hochzeit hieß der Film. Horst-Johann Scherber hat da Regie geführt. Mitgespielt hat Maria Schrader, Rufus Beck, Joachim Kröll, Jürgen Tonkel. Und viele.
Zack, bumm, hängt man da drin.
Hängt man da drin. Und dann war es tatsächlich so, dass für meine Szene 120 Komparsen am Drehort waren. Es flogen Hubschrauber. Es war viel Polizei da und die Polizei hat dann am zweiten Abend gesagt, sie müssen fahren, sie haben einen Einsatz. Und dann haben die gesagt, sie können jetzt nicht fahren, wir müssen hier drehen und sie haben ja Anschluss von gestern. Dann haben die gesagt, wissen Sie was, das ist scheißegal.
Also es war die echte Polizei.
Das war die echte Polizei. Ja. Und dann sind die gefahren und dann standen wir da und konnten nicht drehen und dann habe ich mir gedacht, Mensch, dem müsste man das doch geben.
Das ist wann doch Geschäftsidee.
Ja, da ist sie entstanden, wann sie es brauchen und
aber wie war das damals? Wie kann man das vorstellen? Hast du das irgendwie genehmigen lassen müssen bei der Polizei? Nee.
Ja, natürlich, klar. Du musst alles genehmigen lassen. Nebenberuflich tätig bist, ist auch im Nebentätigkeitsgesetz und Beamtengesetz so geregelt.
Geil, ich wollte einen Nebenjob genehmigen lassen, ich würde das Nebenjob.
Nee, das musst du schriftlich machen. Das musst du schriftlich machen, musst den Arbeitgeber angeben. Der wird dann überprüft vom Wirtschaftskriminal, wie auch immer. Und dann darfst du das machen. Es gibt natürlich nicht genehmigungsfähige Nebentätigkeiten. Damals war es, du durftest nicht in der Kneipe arbeiten, hinterm Tresen, ist ja ganz klar,
naja.
Wo du halt so Berührungspunkte hast. Abend vorher warst du und dann.
Wo die eh schon alle kennt. Auch so.
Ja, nee, also da muss man ganz, ganz offiziell sein und das war ich auch. Und dann kam der König von St. Pauli. Da war ich dann am Set und musste durfte eine kleine Szene spielen. Und da hat der Regisseur dann gesagt, wer ist denn dieser Andi, der hat Talent, den finde ich gut. Und dann hat Oliver Hasenfratz gesagt, Gott hab ihn selig, ja, das ist der Andi Heinzel, den kenne ich, mit dem habe ich schon 2, 3 Filme gemacht, der will Schauspieler werden. Und ja, sagt er, das müssen wir jetzt irgendwie fördern. Und dann war ich gerade auf dem Klo und kam wieder und dann kam Heinz Hönig und hat gesagt, du bist der Andi, oder? Sag ich, ja. Du, der Wedel hat gerade von dir gesprochen. Also ich glaube, da passiert jetzt was. Und
so, da geht was.
Da geht was. Und so, okay. Und dann hat er mich angesprochen, hat gesagt, du, ich habe gehört, du sprichst gerade bei den Schauspielschulen vor. Ich sage, ja, Max-Reinhardt-Seminar in Wien, Otto-Falkenberg-Schule, Prinzregententheater.
Also das war dann schon, warst du angefixt. Also da.
Ja.
Aber noch Polizist, verbeamtet, alles.
Genau.
Und aber da war was im Kopf, was geklopft hat.
Ich war total addicted, weil die haben an mir rumgefummelt. Also die fanden das super. Hey,
ist auch unweigerlich geil. Also auch wenn man am Set ist so. Ne? Also man stellt sich immer ein bisschen anders vor, weil wie du sagst, man geht dann an so ein Set und denkt sich, man kennt die ja alle. Als ich das erste Mal vor Senta Berger gestanden bin, da denkst du auch irgendwie, und dann sind die aber alle ganz normal. Ne? Wir sind einfach dem ihr Job.
Senta Berger,
ja, ist ganz super nett. Ja. Völliger shady Hinterhof, irgendeine wahrscheinlich mit 7 Produktion. Nee, da war die gar nicht dabei. Also irgendein Krimi auf jeden Fall, war ich da auch. Auf einmal steht die da.
Unter Verdacht.
Ah ja, das kann gut sein. Ja, genau. Und das hat schon eine Magie, der Film. Es hat eine gewisse Magie. Meines Erachtens stellt man sich aber immer ein bisschen, war witzig, wie du auch gesagt hast, so ein altes, abgeranztes Hotel und so, wenn man sich auch Produktionsbüros und so anschaut. Film ist schon auch die krasse Mischung, die es für mich so spannend macht, aus, es wirkt so glamourös, weil du die Leute alle nur im Fernsehen eigentlich siehst. Und dann ist es aber natürlich immer gebastelt. Ne? Jedes Set ist auch gebastelt. So, ne?
Ja, das musst du erstmal, so einen Raum musst du füllen mit Kreativität, ob das jetzt der Tisch ist, der Schrank, der da steht, das muss alles auch so platziert sein, dass es filmisch umsetzbar ist für das, was es dann tatsächlich ist. Mhm. Und es kam dann, um da nochmal zurückzukommen, ich war ja dann erstmal vor der Kamera beim König von St. Pauli und dann hat da Außenrequisiteur gefragt, bist doch Bulle, hast du nicht auch ein Polizeiauto? Sag ich, ratter, ich hatte doch mal die Idee. Sag ich, ja, habe ich. Wann brauchst du es denn? Ja, übermorgen. Ah, okay. Und dann habe ich innerhalb von 2 Tagen ein Polizeiauto gebaut. Auf meiner damaligen Dienststelle in der Garage, natürlich nicht während des Dienstes, sondern in der Freizeit, habe ich mir dann die Vorlage genommen, nämlich den Funkwagen, der da rechts daneben stand. Und dann habe ich mir aus einem weißen 325er BMW mit Stahlschiebedach und Doppelauspuff hinten habe ich mir dann mein erstes Polizeiauto gebaut mit Dekofolie. Das machst du kein zweites Mal.
Keine gute Idee.
Nein, gar keine gute Idee. Aber es hat dann, glaube ich, irgendwie so 12 Stunden gedauert, da war das Ding fertig und einen Tag später stand es am Drehort. Und dann war die Idee das erste Mal umgesetzt. Und dann stand ich da am Set und dann
jetzt geht's los, was verlangst du dafür?
Genau. Und dann muss man sich da erstmal finden, wo. Was darf man dafür nehmen? Wie sind da so die Hierarchien, die man zu beachten hat beim Film? Wer bestellt dich? Wer ist da dein Ansprechpartner? Wer ist dein nächster Auftraggeber? Und das hat sich dann relativ schnell rumgesprochen, weil ich ja eine Flexibilität hatte, die die Behörde gar nicht besitzen kann.
Und der auch nicht will.
Ja.
Die haben ja gar kein Interesse. Also.
Ja, und das ist so, ich glaube, ja, solange der Dienst nicht darunter leidet, und das hat er ja nicht bei mir, habe ich nebenberuflich walten können, wie ich wollte. Also das hat funktioniert.
Und das heißt, gab es da ein Auto?
Es gab ein Auto und dann gab es schnell ein zweites Fahrzeug und meine Schauspielerei.
Ich muss nur sagen, wenn man beim Film einmal drin ist, gell? Also es war bei uns auch so, du machst ein Ding und dann spricht sie rum, der Zwetschge, der macht ultra teure Requisiten, aber jedes Mal, wenn der da ist, funktioniert es am Set. Da stürzt nichts ab, da funktionieren die Webseiten und so weiter und so fort. Ja. Und dann ruft einen Bulli an und dann natürlich geht es auch immer über Andi Wirth, also über den Kontakt, den man dann hat. Aber die Filmbranche ist, ich glaube, das stellt man sich auch oft vor, sehr, sehr klein. Also es sind immer die gleichen Leute. Die Firmen heißen immer anders, weil jedes Mal gehen sie insolvent, wenn sie eine Produktion gemacht haben, also die Produktionsfirmen. Und du siehst immer die gleichen Leute an der Kamera, immer die gleichen Leute am Licht, immer die gleichen Leute am Ton. Und wenn man einmal drin ist, dann rollt das Ding. Ne?
Mhm, das stimmt, ja. Also die Branche ist aber auch gegensätzlich. Das heißt, wenn du 400 Mal super Arbeit machst und baust zweimal Scheiße, dann heißt den brauchst du nicht mehr anrufen. Der ist zuverlässig und da funktioniert es blaulich nicht oder keine Ahnung. Und dann bist du genauso schnell wieder weg vom Fenster. Und weiß nicht.
Wo war das erste Blaulicht, ja?
Boah, ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß, dass ich das mit so einer schwindligen Konstruktion aus Alu in das Stahlschiebedach eingeklemmt habe, dass es halt beim Fahren nicht wegfliegt. Und dann, wie ich dann das angesteuert habe, dass es auch funktioniert, weiß ich auch nicht mehr. Ich kann mich nur noch an die Dekofolie erinnern. Das werde ich nicht vergessen. Das waren wirklich harte Stunden. Und das war auch noch kalt. Da lässt sich Folie noch wunderbarst verarbeiten an einem kalten Auto. Aber ja, dann kam schnell das zweite Fahrzeug, das war dann ein 5er BMW. Und dann kamen Audi-Fahrzeuge hinzu und dann kam, ich glaube, im ersten Jahr.
Kauft man die, liest man die?
Nee, ich habe die bei, also gab es damals schon mobile, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, in der Süddeutschen Zeitung habe ich die gefunden und habe dann immer geguckt, weißes Auto. Und damals war ein weißes Auto verpönt, das wollte keiner haben. Aber ich wollte es haben. Und das war immer so ein Argument. Bei den Verhandlungen bin ich dann hingefahren und habe dann, ach, sag ich, der ist ja weiß.
Ja.
Ach, das habe ich total überlesen. Also ich glaube, mit einem weißen Auto brauche ich jetzt nicht nach Hause. Also da bringt mich meine Freundin um. Also das geht gar nicht. Es sei denn, man kann da preislich noch irgendwie, ja, nee, da kann man was machen und so. Und dann war ich immer sehr froh um das weiße Auto. Keiner wollte diese weißen Fahrzeuge damals haben. Und ja, da habe ich dann schnell meinen zweiten und dritten Wagen gefunden. Und dann hat sich das ja, wie gesagt, rumgesprochen. Und dann war ich dann auf einmal beim Derek, beim Alten, beim Siska. Und dann rief mich irgendwann mal der Herstellungsleiter an und hat gesagt, du Andi, ich habe da so ein Auto, das steht bei uns schon seit, ich glaube, 4, 5 Jahren jetzt in der Garage. Wir wollen das loswerden, das kostet Geld und das brauchen wir nicht mehr. Willst du das haben? Sag ich, ja, was ist für ein Auto? Ja, ein Audi 80. Da sag ich, gut. Sag ich, nehme ich. Ja, du hast ihn noch gar nicht gesehen. Ich sage, egal, den nehme ich.
Ich wittere ein ja. Sehr berühmtes Polizeiauto. Ja,
das ist tatsächlich mittlerweile sehr, sehr bekannt und polarisiert auch. Wenn es mir schlecht geht, nehme ich dieses Auto und fahre damit erstmal eine Runde durch München oder
Das ist das Eberhofer Audi.
Das ist das Eberhofer Audi 80 oder wie wird er liebevoll genannt, der Polizeiinspektion 1 Gedächtniskarren vom Eberhofer und den habe ich damals gekauft.
War damals schon alt, oder?
Der war damals schon alt,
ja.
Und der wurde damals schon eingesetzt bei der Polizeiinspektion 1, Sedlmayr und dann beim Siska und beim Derek und beim Alten. Und die ausführende Produktionsfirma hat dann gesagt, sie wollen jetzt loswerden und das war dann meine Chance.
Ah, das war schon Film.
Das war schon Filmauto, der wurde von Audi Ingolstadt nur für diesen Zweck gebaut und der Produktion zur Verfügung gestellt oder verkauft, ich weiß es nicht. Der hatte damals, ich weiß nicht mehr, wann ich ihn gekauft habe, welches Jahr das war, der hatte 22.000 Kilometer runter, weil der ist nur mit Hänger gefahren worden, nie auf Achse. Und jetzt im Moment hat er vielleicht 30.000 Kilometer runter, aber das ist halt dem geschuldet, weil wir jetzt, glaube ich, schon 10 Kinofilme gemacht haben mit dem Wagen und der ist Kult. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
Der ist aber der Kult.
Ja. Richtig geil. Egal, wo ich damit durch die Gegend fahre, Menschen hupen, lachen, klatschen, freuen sich. Tankstelle mal kurz rein, komme ich raus, steht da eine ganze Traube.
Die denken sich immer, schaut den Verrückten an, der hat den Eberhofer Kahn nachgebaut.
Ja. Gibt es tatsächlich welche, die es gemacht haben, aber ist halt nicht das Original. Und
Muss ich dir auch sagen, jetzt habe ich ja seit früher diesen Leichenwagen, Oldtimer machen einfach was mit einem. Mega anspringen, wie die riechen, wenn es nach Sprit riecht. I love it.
Ja, und du machst die Tür auf, setzt dich ans Steuer und bei mir ist es so, das Erste, was passiert, ist irgendwie so, dass der Rechte, also man sagt so ein und dann geht der rechte Arm so auf den Beifahrersitz und man entspannt. Und ich fahre nicht schneller als 110 mit dem Auto. Und das hat er auch verdient. Der ist alt genug, der muss nicht mehr schnell fahren. Das macht man ja auch nicht mit so alten Autos schnell fahren. Und ja, das ist immer wieder eine Freude, mit dem Wagen durch die Gegend zu fahren.
Bei dem Auto stelle ich es mir tatsächlich schwierig vor, wenn ich jetzt bei dir anfrage und sage, ich will den haben, den kann ich ja nicht haben. Der ist ja so gebrandet, auch auf Eberhofer, das ist ja, der könnte jetzt nicht einfach irgendwie wahrscheinlich haben, oder?
Ja, es kommt ja mal darauf an, in welchem Kontext du den Wagen zeigst. Also wir hatten jetzt den Wagen tatsächlich auch schon für den einen oder anderen Film im Einsatz. Meist Nachtdreh, da sieht man jetzt nicht. Man sieht vielleicht ein weißes Auto, grüne Bauchbinde und so ein Einzelblaulicht oben auf dem Dach, dass es ein altes Auto ist, passt in die Zeit, in der.
Da spielt dann aber auch der Film in der Zeit. Genau. Das ist ja eigentlich das Spannende beim Eberhofer, der spielt überhaupt nicht in der Zeit. Das soll er einfach nur zeigen, was er für ein Haudegen ist. Und ja.
Der Regisseur wollte damals, der Ed Herzog, wollte damals ein Fahrzeug haben, was halt alt ist und dementsprechend zur Rolle passt vom Eberhofer. Und dann weiß ich nur, war mal bei der Fahrzeugabnahme, der hat den Wagen dann persönlich abgenommen. Und mir war das recht peinlich, weil der hatte da eine Delle, hier eine Roststelle. Und ich sage, ja, das mache ich dann alles noch weg. Nee, das muss alles bleiben.
Genau so muss es sein.
Genauso mit der Patina muss er bleiben, so muss er aussehen und bitte nichts verändern. Und ja, dann haben wir den, ich glaube Dampfnudelblues war der erste. Und das hat gar nicht so lange gedauert, dann ist das ja komplett durch die Decke gegangen mit dem Eberhofer. Und mittlerweile bekomme ich sehr, sehr viele Anfragen mit dem für dieses Fahrzeug. Nur er ist exklusiv und wenn dem was passiert, also das ist so, ja, sehr gefährlich, dann brauchst du nur einer reinfahren, dann war's das.
Wie versicherst du die?
Der hat eine Oldtimer-Zulassung, H-Kennzeichen, dementsprechendes Gutachten dazu.
So war es nämlich mit dem Leichenwagen. Also da haben die sofort gesagt, wir brauchen ein Gutachten, weil das hat, ja, hat er gebogene Glasscheiben. Und die sagen, wenn dir einmal jemand reinfahrt, diese Glasscheiben kannst du für 30.000 Euro nicht herstellen. Die musst, das ist alles.
Ja. Das ist das Problem. Wenn du einen Unfall hast, dann bekommst du den Materialwert von dem Fahrzeug. Aber der ideelle Wert ist ja ein ganz anderer. Also Eberhofer Audi 80, der ist am 8. Mai 85 gebaut worden. Und dementsprechend ja, bekommst du für so einen Audi 80 vielleicht noch 1700 Euro oder so am Markt. Ja, aber da sagt die Versicherung, wenn wir da jetzt nichts Gegensätzliches haben in Form eines Gutachtens.
Wenn man das versteigern würde, würde auf jeden Fall sechsstellig bringen, sagen wir mal so.
Naja, weiß ich jetzt nicht, sechsstellig, aber ich hoffe, es wird irgendwann einmal, er wird irgendwann einmal versteigert, aber dann.
Jetzt fällt mir gerade ein, so weiße Polizeiautos. Es ist das gleiche Problem eigentlich wie in der Veranstaltungstechnik. Du bist auch von was abhängig. Irgendwann sagt die bayerische Polizei, die deutsche Polizei, wir kaufen jetzt silberne Autos.
Ja, das ist ein stetiger Wandel. Das ist leider so. Was heißt leider? Das ist ja ganz normal.
Wir steigen um auf diese blauen Uniformen.
Genau, das war EU-Recht damals.
Wer einmal bei dir war, ich hatte schon das Vergnügen, mir das anzuschauen, der weiß, wie die Kacke am Dampfen ist, wenn da rauskommt, die Uniformen tauschen sich, weil die hängen also hundertfach.
Ja, also hängen eine ganze Menge. Und
das muss man jetzt dazu sagen, ja, da waren wir ja noch gar nicht.
Ja, stimmt.
Jetzt bildet sich natürlich ein Universum. Hey, die Leute brauchen auch Polizeiauto, aber die brauchen ja auch Polizisten. Ja, da kenne ich doch ein paar. Und das ist was ich auch festgestellt habe, da bin ich dann auch schnell reingerutscht. Fachberatung ist beim Film total gefragt. Also ich habe einige Mal den Franz Bogner bei ihm daheim besucht und da ging es darum, wie geht denn das mit den Drohnen? Da kamen zum Beispiel Drohnen, da ist dann der Drohnenspanner bei München 7 entstanden. Naja, dann machen wir doch einen Drohnenspanner im englischen Garten, da kasten wir 200 Nackerde und dann machen wir Drohnenspanner.
Ja, stimmt, ja.
Das weiß, woher die Idee kommt. Und Fachberatung ist ein Riesenthema, vor allem, kann man auch sagen, auch geschätzter Kollege vom Film Herz Medical macht Beratung im medizinischen Bereich, also ich glaube sogar Arzt oder Sanitäter ist er. Mhm. Also auf jeden Fall medizinischer Background. Irgendwann gesagt, ja Mensch, der Film muss ja auch wissen, wie schaut so eine EKG-Maschine aus. Jetzt brauchen die Krankenhäuser, dann bauen wir Krankenhäuser, wir kaufen medizinisches Gerät, wir kaufen Ultraschallgeräte und so weiter. Und jetzt geht er auf einmal wie in jedem Startup, das war ein Startup-Film, geht jetzt auf einmal auf, hey, wir brauchen ja Uniformen, wir brauchen ja Waffen, wir brauchen ja Helme, wir brauchen ja SEK, dann gibt es die Beppo, dann gibt es die Ding. So.
Genau.
Da geht beim Heinzel der Geldkoffer auf, beim Rausgeben und beim hoffentlich dann Einnehmen.
Ja, also Film als solches hat ja leider harte Zeiten gerade hinter sich, beziehungsweise ich denke auch noch vor sich. Aber auch schöne Zeiten gehabt, definitiv. Und das ist aber auch so entstanden wie mit dem ersten Auto. Da hieß es dann, du bist der Original-Polizeibeamter, sieht man ja, wie du da stehst und so und vor der Kamera agierst. Aber wir haben jetzt nächste Woche eine Szene, müssen zwei irgendwie den da festnehmen. Das kannst du halt nicht mit einem Bäcker und einem Kfz-Mechaniker machen, den du jetzt in irgendeine Uniform packst, sondern es sollten dann schon originale Leute sein, die halt dastehen, wie der Polizist dasteht und agiert und festnimmt, wie man es macht. Und so hat sich das dann irgendwann nochmal umgesprochen, durchgesetzt, dass es Fachpersonal gibt. Die kosten halt ein bisschen mehr, aber die sparen auch Zeit, weil man muss es dem jetzt nicht dreimal erklären, wie er den festzunehmen hat, sondern der macht es einfach. Und warum macht das? Weil er es halt gelernt hat. Und er macht es, muss sich ja nicht verstellen. Er spielt ja das, was er beruflich macht, vor der Kamera einfach nur weiter. Ja. Und dann hat sich das mal so weiter in die Richtung bewegt, Polizeifahrzeug mit Original-Polizeibeamten, hast du denn Uniform, weiß ich nicht, muss ich mal gucken, Requisiten und dann kamen da immer mehr Anfragen, aber alles so polizeispezifisch und da habe ich dann auch ganz klar gesagt, weil ich dann auch mal Anfragen hatte wegen Militär und Medizin, habe ich nicht, kenne ich mich nicht aus, Schuster, bleib bei deinen Leisten, mach das, womit du dich auskennst. Ich war 18 Jahre lang bei der Polizei, ich kenne mich da aus.
Aber darin liegt die Magie, auch den Fokus nicht zu verlieren. Weißt? Also man muss ja viele Dinge in seinem Leben machen, um das Richtige zu finden. Aber jetzt, wenn man anfängt, dass das Larifari wird, dann mache ich das und das. Und das sehe ich so oft. Die Leute machen so viele Sachen, aber nichts gescheit so am Ende.
Ja, das ist auch der
Punkt. Woher kriege ich so eine Uniform? Jetzt ist da ein verrückter Dude aus München, der will jetzt Sachen, das ist ja auch die Geschichte so. Ne? Man muss mal auch sagen, hier vor unserer Tür jetzt hier im Studio steht ein Polizeiwagen. Natürlich ist oben das Blaulicht abgedeckt, aber es ist ja trotzdem Polizeiauto. Also so. Das funktioniert ja nicht so. Ich kann jetzt nicht einfach eine Telefonhörer in die Hand nehmen und sagen, so, hallo, Herr Uniformhersteller, ich hätte es da gerne mal 50 Uniformen, weil ich mache lustige Sachen mit Filmen. Sagen die, oh, kannst du mal einen Hut aufsteigen. Ne?
Mhm. Nee, es tatsächlich waren das anfänglich Kollegen, die in Pension gegangen sind, die Uniform abgegeben haben. Da gab es halt noch diese senfgelben Hemden und diese khaki-braunen Hosen und die tolle Lederjacke. Aber ja, so ging das dann los. Und dadurch, dass ich halt schon einen gewissen Stock an Uniformen hatte, hatte ich dann auch mal so den einen oder anderen Hersteller kontaktiert, die jetzt, weiß ich, ich glaube, die Firma Stadler hat die Lederjacken gemacht. Und da ging es dann auch um eine Motorradkombi, die ich mal gebraucht habe. Und dann haben die gesagt, ja gut, stellen wir ihn her. Aber geht das halt nicht mit dem Hoheitsabzeichen. Polizei ist ja geschützt. Und dadurch sind dann mehr Kontakte entstanden. Und dann kam ja die Umstellung auf die blaue Uniform. Und der Film ist ja immer voraus. Die wollen ja jetzt für die Zukunft nicht, also Pressemeldung kommt raus, ab 2004 ist jetzt die Polizei in Hamburg anfänglich, ich glaube, ja, Colani hat die damals entworfen, diese blaue Uniform. Und die sind dann blau. Und dann sagt der Film, oh, das wollen wir jetzt auch. Und sagt, ja, es gibt aber noch keine blaue Uniform. Alles das, was sie jetzt in irgendeiner Form blau darstellen wollen, hat ja nichts mit der Realität, die vielleicht in einem Jahr der Beamte auf der Straße trägt, zu tun. Das war denen dann relativ egal. Das haben die dann umgesetzt mit Eigenkreativität, wie das dann, wir haben dann das senfgelbe Hemd einfach ausgetauscht gegen ein hellblaues, dunkelblaues Hemd. Mützen wurden dann irgendwie verfremdet, also dass man da so eine gewisse Aktualität mit dem, was jetzt dann irgendwann mal kommt, transportiert.
Das muss man vielleicht erklären, ja. Also der Film ist tatsächlich teilweise 1,5 bis 2 Jahre voraus. Also was heute gedreht wird, dauert teilweise 1,5 bis 2 Jahre, bis wir es dann im Fernsehen sehen.
Genau, ja.
Und auch das muss man natürlich immer bei allem beachten, auch bei Straßenzügen, wie schauen die aus? So.
Ja.
Aber das ist ja auch, passt eigentlich wieder zum ersten Streifenwagen, natürlich auch immer basteln auch bei dir,
ja. Ja, ja. Also es ist auch das Interessante daran, dass es dieses nicht rosten, sondern immer irgendwie was machen. Und dieses immer was machen und kreativ sein, das kannst du bei der Polizei bis zu einem gewissen Grad. Und irgendwann kommt da mal einer und sagt, nee, das lass mal so, wie es ist.
Ich sehe es komplett konträr, ja. Also sieht ja der ganzen weiten Spagat aus.
Ja, ja. Und dann sage ich aber, wenn wir es jetzt so machen würden, wäre es doch viel besser.
Selber auch Entscheidungen treffen, passt ja gar nicht zu dem Polizeibeamtenberuf. Da gibt es ganz wenige, die ein paar mehr Sterne auf der Schulter haben. Die dürfen dann im gewissen Rahmen Dinge entscheiden. Aber er hat es auch gesagt, mit der Lederkombi. Ja. Irgendwann fragt dann mal einer, du, Andi, hast du auch Polizeimotorrad?
Genau.
So war es dann.
Ja, so war es dann.
Ja, in 2 Tagen haben wir jetzt.
Ja, also jetzt hat es ein bisschen länger gedauert, aber jetzt habe ich tatsächlich auch Motorräder in meinem Fuhrpark und das ist aber immer einhergegangen mit Anfragen, die ich vorher hatte. Also ich habe dann darauf reagiert, habe das dann aufgrund der Kontakte, die ich habe, sehr schnell umsetzen können und das haben die geschätzt. Die wussten dann halt, die rufen Heinzel an und morgen stehen da wie bestellt 2, 3 Polizeifahrzeuge mit 6 Original-Polizeibeamten in Uniform oder auch nicht in Zivil. Und dann haben wir noch einen von der Spurensicherung, der ein bisschen Tatortarbeit macht. Und dann kam auch mal die Anfrage, ob ich nicht auch SEK-Beamte hätte. Also jein. Also war es und ist auch immer so, dass Kollegen, die jetzt im Bereich Spezialeinheiten arbeiten, Identitätsschutz haben und dementsprechend natürlich nicht ihr Gesicht der Öffentlichkeit da präsentieren möchten. Und dann war es so, dass ich glaube, das war Dr. Stefan Frank damals, da habe ich als
was man denn alles machen muss.
Naja, Aber ich, das war für die Zeit.
War das schon Banger.
Ja.
Okay, was war das? ZDF?
Straßenräumer. Nee, RTL war das,
glaube
ich.
RTL?
Oder, ich weiß es gar nicht.
Ah.
Waren da auch so Anfragen bezüglich SEK, irgendwie vom Banküberfall mit Geiselnahme. Und da habe ich mich dann als getarnter SEK-Beamter in Form eines Rettungssanitäters in die Bank, weil wir da einen Verletzten rausführen mussten mit der Trage in der Hand, sind wir da reingefahren und dann war der Täter vor uns und ein Kollege, der vorausging, hat die Blendgranate geworfen und ich habe ihn dann erschossen. Und dann war das auch, woher bekomme ich jetzt diese Helme, das Outfit, die Westen, die Waffen und das ist dann alles so ein Prozess gewesen. Von Mal zu Mal wurde es professioneller und das, was es jetzt ist, ja, ist, also es gibt viele Kollegen, die sagen, Alter, was ist denn das für ein Gier, was ist das für ein Zeug, das haben wir noch nicht mal wir bei der Polizei, sag ich mal. Das ist halt mein Anspruch. Und mein Anspruch ist halt der, dass ich bin Perfektionist. Und
wir hatten es gerade, wo ich dir die Agentur gezeigt habe.
Als du mir deine Räumlichkeiten hier gezeigt hast, bist du ja genauso ein Freak wie ich. Ich bin Perfektionist und bei mir gibt es dann, weiß ich, das, was tatsächlich Behörde trägt für Film und Fernsehen und sagt, naja, der Fernsehzuschauer kann jetzt nicht unterscheiden zwischen einem Peltor, also einem Gehörschutz von 3M oder Made in China für 115 Euro bei Amazon. Sag ich, aber ich. Und wenn meine Kollegen damit vor der Kamera agieren und der richtige Helm auf dem Kopf ist, dann möchte ich da etwas haben, was passt von vorn bis hinten, von oben bis unten. Und dann sollen die Zeug anhaben, wo der Kollege, der abends um 7:45 oder wann auch immer sich das anschaut und sagt, geil, wo haben wir das Zeug her? Und das ist halt auch etwas, was so mein Anspruch ist. Das ist aber nicht erst, das ist schon immer so. Also ich mache keine halben Sachen und wenn ich eine Sache angreife, dann ziehe ich das durch.
Ich sag dir eins, das war jetzt vielleicht die letzten 10, 15, 20 Jahre hat in Teilen Mittelmaß noch gereicht. Aber das ist der große Vorteil jetzt, wo auch KI und so weiter kommen. Ein Mittelmaß rasiert es komplett weg. Mittelmaß braucht kein Mensch mehr.
Ja.
Und natürlich mag das manchmal übertrieben sein, weil die Frage ist mir vorher auch gekommen mit diesem Perfektionismus, weil man könnte ja jetzt auch sagen, du Heinzel, pass auf, bring mir da irgendwas, da baut mal irgendwas drauf und so. Und da gehört aber ja auch was dazu zu sagen, nee, mach ich nicht. Das mach ich nicht. Ich mach's geil oder gar nicht. Und das gerade beim Film, da ist viel Rock'n'Roll und so. Aber das macht ja am Schluss, macht es nicht einfach. Wir haben ganz viele Dinge gerade in der Agentur entdeckt und auch aus unserem Privatleben erzählt, wenn da so die Flasche so steht an Zentimeter, dann muss ich aufstehen und muss die hindrehen und so weiter. Aber am Schluss, immer in jedem Branche zahlt sich halt Qualität auch immer nochmal aus. Ne? Da muss man vielleicht ein paar Jobs auch gehen lassen, aber irgendwann, wenn jemand sagt, es kommt drauf an, und das war die Sache, die wir auch oft bei Filmrequisiten, wo wir dann den Zuschlag gekriegt haben, wo die gesagt haben, ja, natürlich kann das die Troller machen, die einen Plotter hinten im Auto hat und da schnell was rausplotten, aber wir können das nur einmal drehen und dann brauchen wir den Zwetschke und sein Team, weil dann passt die Requisite und dann spielt der Rechner und dann gibt's die und der hat schon die Munich Map statt die Google Map oder die Muck Search oder den Facebook, das ist Facebook, der die wart und so weiter. Und das glaube ich, die Zeit der Perfektionisten kommt jetzt, weil die KI kann auch nur Mittelmaß, weil sie nur vom Mittelmaß gefüttert wird. Und die Leute werden nur noch ganz oben suchen oder ganz unten suchen. Und unten ist halt der Preisführer und oben ist halt der Qualitätsführer.
Ja, ich weiß jetzt nicht, meine Frage an dich, wie siehst du jetzt KI im Zusammenhang mit der kreativen Meute, die hier tätig ist bei dir? Ist das eher eine Chance da?
Also es gibt jeden Tag eine Anfrage von Neukunden oder Bestandskunden mit der Frage, arbeitet ihr mit KI? Und jetzt gibt es nur rechts oder links abbiegen. Es gibt die, die werden immer weniger. Die wollen nicht, dass du mit KI arbeitest, aber die meisten fragen danach. Mhm. Jetzt ist halt ein bisschen das Spannende, was steckt hinter dieser Frage? Da kann ja auch ein Rabatt stecken. Das ist tatsächlich jetzt bei unserer Qualitätsstufe, bei unserer Größe nicht das Problem. Die meisten suchen was sie vor der KI vermisst haben. Als ersten Kunden gehabt, der gesagt, der macht die Texte auch mit KI, wenn das dann ein bisschen eingeruft ist. Ja, super, aber wir haben so einen Oldschool-Texter und der braucht immer 3 Wochen für jede kleine scheiß SEO-Landing-Page und so weiter. Da steckt aber was anderes dahinter. Das ist ja so ein bisschen mein Geheimnis. Ich suche ja immer nach, was will der Kunde denn erreichen? Was ist dein Ziel? Es geht überhaupt gar nicht darum, KI, nicht KI, sondern was will er denn erreichen? Er will schneller die Texte. Okay, alles klar. Ich sehe es Also schon gemischt. Wenn du jetzt die Frage war, ja, Kreativität, da sehe ich es ganz entspannt. KI wird niemals kreativ werden. Da schreien sie immer alle auf bei meinen TikTok-Videos. Ah, der hat gar keine Ahnung. Und dann schaust du die Leute an, das ist ja genau das Mittelmaß. Die verstehen gar nicht, was Kreativität ist. Was jetzt aber passiert, wenn wir unsere Top 5 Brainstorming-Vollraketen nehmen und die ins Besprechungszimmer setzen und die 3 Stunden brainstormen lassen und dann haben wir 15 Seiten Brainstorming für einen Kunden und nehmen das und füttern das einer KI, dann ist alles aus. Das bedeutet aber, die KI kriegt schon mal was anderes wie Mittelmaß. Also und das ist unsere, das ist auch immer unsere Maßgabe. Wir arbeiten nur mit KI, wenn das Wissen und der Input von uns stammt. Und das machen die anderen nicht. Wenn ich jetzt heute reingehe und sage, einfach schreibe mir 5 witzige Werbeslogans, dann kommen 5 witzige Werbeslogans raus. Aber mit 5 witzigen Werbeslogans gewinnst du nicht mehr die Weltherrschaft. Mhm. Sondern du musst ganz, also wir haben ja 12.000 Werbebotschaften prasseln auf jeden am Tag ein. Jetzt musst du die eine haben, die hängen bleibt. Die 2 Fernsehspots später auch noch auf die Marke einzahlt. Das ist ja auch so, du schaust Fernsehen, jetzt schaust du einen Tatort, dann kommt die Werbung eher weniger, aber jetzt schaust du im öffentlich-rechtlichen, im Privatfernsehen, dann kommt da die ganze Zeit Werbung, dann kommt ein Spot und du denkst, das war echt witzig. Und 2 Spots später weißt du nicht, welche Marke das war, du weißt den Witz noch. Und das kann alles Kreativität nicht. Empathie, die mit den Menschen, was will der Mensch, das versteht die KI nicht und das wird sie auch nie verstehen. Deswegen bin ich da entspannt. Nichtsdestotrotz, wer heute in diesem Race nicht jetzt schon vorne mit dabei ist. Ich habe ja gestern wieder 2, 3 Sachen entdeckt, dann habe ich die Kollegen rübergeholt. Ich bin gerade so ein bisschen Trendscout, was auch KI angeht, weil ansonsten ziehst du 20 Tools am Tag rein. Und wir haben gestern so ein paar Sachen ausprobiert und da ist schon so, wer da jetzt nicht uplevelt und vorne dabei ist, der wird den Anschluss verlieren. Und ihr redet davon, also früher habe ich immer gesagt, wenn du 2, 3 Wochen in unserer Branche, gerade auch in der Webentwicklung im Urlaub bist, dann fangst du eigentlich von vorne an gefühlt nach 3 Wochen. Aber heute, glaube ich, würde ich sagen, wenn du eine Woche lang dich nicht beschäftigt hast, dann checkst du nochmal. Also das ist wirklich crazy, was da kommt.
Eine wahnsinnige Geschwindigkeit. Also,
ja.
Also ich als, sag ich jetzt mal Laie, ja, bekomme das ja auch schon mit, was da alles sich in den letzten 2 Jahren schon verändert hat. Und aber das, was du jetzt da gerade sagst mit der, man muss ja die KI füttern, dass das, was man will, auch wie man sich das vorgestellt hat, alleinhaft, korrigiere mich gerne, dabei rauskommt. Und ich habe, wenn ich meine PS5 anschalte und spiele irgendwie so ein, also ich habe mir gestern Flight Simulator runtergeladen, mega, ja, also das ist vom Feeling her, dann habe ich auch noch eine VR-Brille, denkst du, das ist eine andere Welt. Und dann steht auf einmal vor dir einer, der hat dann hier so Poren, da siehst du ja jedes Haar und jeden Bart und denkst dir, ja, krass. Aber er hat halt, die Mimik ist halt so, ja, ist halt tot. So, und jetzt meine Frage, glaubst du nicht, dass der Mensch irgendwann mal sagt, ja, hast du gestern, das ist immer auch so ein blödes Beispiel, total unüberlegt jetzt gerade, was ich sage, aber hast du jetzt gestern diesen Film gesehen um 8? War ja komplett KI und die Tränen und so und sagt, naja, und? Also mich hat es berührt. Sag ich, ja, aber das war ja kein echter Mensch. Mhm. Und ich glaube, nur so, meine Meinung, könnte es nicht vielleicht sein, dass das, was wir KI-mäßig immer so aufgedröselt hingeschmissen bekommen, was wir vielleicht gar nicht mehr bemerken, dass es KI war, weil ja eine Abnutzung in irgendeiner Form, emotionale Abnutzung bei dir entsteht, du dann irgendwann mal sagst, ja, okay, war KI, aber hat mich berührt. Und meine Hoffnung, nicht meine Hoffnung, sondern meine Vermutung ist, dass nicht KI-produzierte Produkte, egal in welcher Form, irgendwann einmal wieder so eine Wertigkeit erfahren. Wo dann das Prädikat unten drunter steht, nicht made in Germany, sondern gemacht ohne KI. Und dass das etwas sein kann, wo man sagt, okay.
Also gibt jetzt schon Bewegungen in die Richtung. Mhm. Man merkt auch aus so ein paar Marketing-Psychologie-Studien, es gibt wirklich auch Leute, die da jetzt schon eine Abnutzung festgestellt wird, die auch wieder zurück wollen. Genauso wie es gab ja erstmal so eine Zwischengeneration, die hatten keinen Bock mehr auf Smartphone. Die haben dann Telefone gehabt, die wirklich nur SMS und Telefon raus, Entschleunigung. Und das ist ja das zahlt auf diese Studio ein mit diesen 12.000 Werbebotschaften am Tag. Die Leute sind ja völlig übersättigt. So, ne? Und die wissen gar nicht mehr, wie es ist, eine Stunde lang die Maschine nicht schön in so einem Podcast. Ich habe es dir vorher auch gesagt, wirst sehen, in diesem Studio ist es so, nach 20 Minuten vergisst du alles, Raum, Zeit, des Tages, Nacht und so.
Ja, ist schon passiert.
Wann hat man so einen Fokus auch? Mhm. Ne? Glaube ich voll. Nur ich sag dir eins, also Prognosen irgendwie für die Zukunft zu machen, mache ich gar nicht mehr, auch in der Webentwicklung, weil in 2 Jahren wird es ganz anders sein. Was ich mich ständig frage, ist die KI so ein groß, also uns wird ja auch viel KI vorgespielt, das muss man auch sagen. In jedem zweiten Softwareprodukt steht das drauf mit KI, weil das jetzt irgendwie sexy ist. Das sind teilweise keine KIs, das sind Algorithmen, die haben wir seit 25 Jahren in der Softwareentwicklung, jetzt nennen wir es halt KI. Ich glaube, da ist auch viel, ja, der Markt regelt halt die Nachfrage regelt halt den Markt. Und jetzt wollen die Leute KI und wenn es dann, so. Ich glaube, dass da was Rückläufiges kommen wird oder es wird halt einfach, es gibt halt unterschiedliche Richtungen. Und was man immer, was ich schon spannend finde, ich sage ganz oft, für unser Leben wird es nur reichen, für deins und meins. Mhm. Wenn man jetzt 20 ist, dann muss man vielleicht die letzten 10 Jahre noch ein bisschen mehr Gas geben. Aber wenn es im Jahr 2025 und auch 2026, das habe ich gestern recherchiert, das kann ich nicht glauben, wenn es im Jahr 2026 noch ein gedrucktes örtliches und eine gedruckte gelbe Seiten gibt, dann reicht es für dein und mein Leben, Andi. Da brauchen wir uns keinen Stress
mehr. Ja, ja, ja.
Und ich glaube zum Beispiel, dass das ist eine steile Behauptung. Ich glaube, es braucht eine ganz neue Generation, die sich von so einem, einem KI-Film berühren lässt. Kann. Ich glaube nicht, dass das bei dir oder mir jemals passieren wird. Und ich habe bei mir einen in der Agency-Gang, der beschäftigt sich sehr viel mit Videothemen und der hat eine Studie rezensiert, die Evolution, die in uns gar nicht spürbar ist, die merkt die kleinsten Dinge. Und das ist das, was, glaube ich, jeder auch heute, selbst mit einem guten Sora 2-Video, das er sieht, wo er dann sucht, ist da irgendwo das Wasserzeichen. Du merkst, dass da noch was nicht ganz stimmt. Jetzt kommen die und sagen, ja, hast du das Video gesehen von Will Smith vor 2 Jahren, wie er die Spaghetti frisst und wie das jetzt heute ausschaut. Keine Frage, ist eine wahnsinnige Geschwindigkeit. Nichtsdestotrotz, das merkt man zum Beispiel auch bei dieser Software, die Augen immer in die Kamera schauen lässt. Von Nvidia gibt es da so eine Software. Ja. Wenn das einmal glitscht, dann musst du das noch nicht mal bewusst merken. Dein Unterbewusstsein sagt dir aus der Evolution raus, da stimmt was nicht. Ja. Da stimmt was.
Da bist du raus.
Ja. Und das ist schon was ich feststelle. Ich bin immer in den Videokonferenzen der mit dem besten Sound und der mit dem besten Bild. Und damit gewinnst du automatisch. Und das wird die KI, das schafft die KI nicht.
Aha.
Und jetzt ist ja, es gibt ja ganz viele Filme. Gestern hat einer was veröffentlicht auf LinkedIn, wo er so die Evolution der Filme zeigt, wo er von einem Set zum anderen läuft. Und dann ist er mit Bruce Willis drin und so. Und das ist alles richtig gut. Du siehst trotzdem, dass es KI ist.
Aha.
Jetzt ist ja die Frage am Schluss, wie geht man damit um? Jetzt sind die ganzen Tools da. Und ich glaube eher, dass jetzt sind wir aber wieder beim Mittelmaß oder bei der Exzellenz oder auch ganz unten. Der Mensch, der das in Zukunft bedienen kann als Werkzeug, der wird immer wertvoller. Und das ist ja eigentlich die Angst, die jeder hat. Verliere ich meinen Job und so weiter? Ja, ganz ehrlich, natürlich. Dein Job, wie er jetzt ist, den wirst du verlieren. Da hat aber die KI nichts mehr. Das ist das Leben, so ist es halt. Und als ich die Agentur aufgemacht habe 2006, da schauen mich gerade immer die jüngeren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an, als wäre ich 100. Da war halt Internet the newest shit. Als wir uns kennengelernt haben, hast du irgendwann gesagt, ich brauche eine Filmkopf-Webseite. Das war der Shit. Das sind so Gespräche so, du meinst, ich brauche eine Webseite oder reicht mir die Facebook-Seite? So. Das ist jetzt 20 Jahre her. Wo sind wir heute? Und ich glaube halt, Stillstand funktioniert halt nicht. Aber wenn ich heute schaue, was ein Full-Stack-Entwickler heißt dann bei uns, also der sowohl Backend als auch Frontend, also vorne wie es schön ist und hinten wie es programmiert ist, kann, der muss heute nicht mehr, da hatte ich gestern auch ein Gespräch dazu, der wird auf einmal super wertvoll, obwohl er gar nicht der Übercrack ist. Weil einer zu mir gesagt hat, ja ey, und dann hole ich mal halt irgendeinen Entwickler, der normal zu Spotify geht für 150.000 Euro im Jahr, dann sage ich, ich glaube, der heute zu Spotify geht, den willst du gar nicht mehr. Du brauchst den Generalisten, der 400, 500, 600 Webseitenprojekte gemacht hat, der das Große und Ganze versteht. Mhm. Weil programmieren muss der nicht mehr. Das muss man auch sagen, in großen Teilen programmieren wir nicht mehr. Wir haben heute einen sehr, sehr großen Wissensschatz an Systemen und das ist halt das Geile. Ich kann jetzt deine Webseite dem System geben und kann sagen, so habe ich es aufgebaut als Mensch und jetzt hätte ich gern die und die Funktionen dazu. Schau mal da und schau mal da, wie ich es aufgebaut habe. Mach mir gerne auch Vorschläge und dann entwickle es für mich. Nur der da vorne dran sitzt und es dem Ding sagen kann, der wird auf einmal Gold wert.
Mhm.
Und dann glaube ich, dass es eine zweite Bewegung gibt, die ich tatsächlich krank finde, aber Gary Vee hat es letztens gesagt und da ist sicher was dran. Er hat gesagt, in 5 Jahren, ob das dann stimmt, wie gesagt, Prognosen mit Zeit, gebe ich gar nicht mehr, wirst du dir einen anderen Menschen buchen, um spazieren zu gehen. Und das klingt auch heute völlig irrwitzig, aber wenn du mir vor 10 Jahren gesagt hättest, dass ich für meine Aquabar vorne, wo ich mir Sprudelwasser rausholen kann, eine App auf dem Handy habe, um den Wasserhahn anzumachen, hätte ich zu dir gesagt, ja, hau ab.
Mhm.
Und ich glaube tatsächlich, dass es für alle, und da finde ich dieses örtliche und gelbe Seitenbeispiel immer so wichtig, es reicht für alle. Du musst nur wissen, wo du dich platzierst und das ist das Problem der Leute. Du darfst jetzt nicht anfangen, fahrig zu werden. Und ich frage mich ganz oft, ist dieses KI-Thema so groß wie zum Beispiel das Internet? Und dann sagen die Leute immer, ah, das ist viel größer. Und das glaube ich eben nicht. Das glaube ich nicht. Und dann frage ich mich auch, war, wenn man so jetzt zurückschaut, die letzten 100 Jahre, war dieses Fernsehen nicht vielleicht auch eine viel größere Erfindung oder das Telefon wie das Internet und die KI? Und dann tun sich die Leute immer ganz leicht und sagen, na, das war nix, der Internet ist ja brutal und was weiß ich was. Es ist noch nicht so lange her, dass du Bill Gates gesagt hast, dieses Internet wird sich nicht durchsetzen. Weißt du, man muss das immer alles so ein bisschen sehen. Und ich glaube nicht, dass das so der, das ein bisschen durchgehypt ist. Es ist, glaube ich, nicht der so große Ding, sondern es wird halt jetzt gehypt. Und ich glaube nicht, dass wir in 10 Jahren überhaupt noch sagen werden, das ist mit KI, sondern das ist ein Werkzeug, das jetzt dazugekommen ist. Und heute sagt ja auch keiner mehr, Mensch, also es ist ja nicht so, dass ich dich anrufe und sage, Anni, dieses Internet, verrückt, Alter, was man damit alles machen kann. Ne? Aber so, da sind wir ja heute.
Ja, okay.
Ich glaube, man muss halt Wege finden und da sollte man sich, glaube ich, dahinter klemmen, wenn man mal ist, in seine Mitte zu kommen und rauszufinden, was dein Ding ist, wie es bei dir ist, das in Perfektion zu machen. Ich mache das mit Ding. Und natürlich kommt da jetzt, ja, können wir das Polizeiauto nicht in Zukunft mit KI reinfahren lassen? Ja, klar können wir es mit KI reinfahren lassen. Und können wir das nicht, da gibt es ja auch, ja, gab es ja auch schon Ideen bei dir, in irgendeiner Art digitalisieren oder was. Das ist aber der normale Lauf, glaube ich, des Lebens. Man muss halt weitermachen.
Ja, genau. Weil wenn du stehen bleibst, dann hast irgendwann mal den Zug verpasst und der ist schon im nächsten Bahnhof und das war's dann. Also du kannst da auch nicht mal raufspringen und hast dann das Nachsehen. Also deshalb, sag ja, Leben ist Veränderung und die musst du erkennen und wenn du da immer so am Puls der Zeit bist dann und ein Gespür dafür hast, was jetzt genau richtig ist und was auch falsch wäre, dann bist du, glaube ich,
oder was vielleicht auch mal nicht richtig war. Weil ich wollte auch immer die größte Agentur der Welt haben. Und heute denke ich mal so, ey, das ist doch bei dir genauso. Ich will jetzt 100 Polizeiautos in der Garage stehen haben. Aber wenn halt am Schluss 2045 es noch 5 Regisseure gibt, die 5-mal im Jahr 5 Autos brauchen, dann kann doch ich der sein, der diese 5 Autos hat. Habe ich viel weniger Stress, habe ich ein schönes Leben, kann trotzdem mit 5 Streifenwagen fahren und so. Und das ist, glaube ich, dieser Mut zur Veränderung, der ist, glaube ich, schon wichtig.
Ja, nochmal da zurückzukommen, es war jetzt auch keine Kurzschlussreaktion. Ich war aus Überzeugung bei der Polizei 18 Jahre lang und habe dann tatsächlich, wann war das? 2004, für mich beschlossen, wenn irgendwann einmal Kollegen für mich arbeiten müssen, dann höre ich auf. Und dann war auch der Zeitpunkt da, wo ich mich entscheiden musste, in welche Richtung geht es jetzt? Mache ich jetzt Polizeikarriere oder mache ich jetzt Film, Fernsehen? Und
Wie groß war das dann schon?
Also für den Fernsehen war schon relativ groß.
Ich habe
schon diverse Rollen gehabt und durfte spielen. Und
also Schauspieler war
es. Genau, Schauspiel.
Aber noch nicht Filmkops.
Noch nicht Filmkops.
Da gab es aber schon diese 1, 2, 3
Autos. Da gab es schon diese 1, 2, 3 Autos.
Hobby erstmal.
Richtig. Nett. Und das wurde dann aber immer mehr. Und irgendwann habe ich gesagt, das ist zu viel. Und ich muss mich jetzt entscheiden. Und dann habe ich mich entschieden. Ich habe dann bei der Polizei gekündigt. Nach 18 Jahren verbeamtet.
Das Verbeamtenstatus war, abgeben.
Genau. Und das war ein Prozess. Das waren 2 Jahre, die ich dafür gebraucht habe, um das tatsächlich zu machen. Und nach 3 Monaten habe ich das schon vergessen. Weil ich habe dann amortisiert, meine Kohle woanders verdient. Ja, leichter will ich es jetzt nicht sagen. Weil selbst und ständig, muss ich ja nicht sagen. Aber es ist so, es ist mir auch nicht in den Schoß gefallen. Musste dafür mir den Arsch aufreißen, jeden Tag. 8 Jahre lang war ich nicht im Urlaub. Ich war, als ich noch im Dienst war, vom Dienst zum Drehen, vom Dreh zum Dienst, darf man jetzt vielleicht, doch darf ich sagen, ich war 36 Stunden hin und wieder am Stück wach, um das alles in irgendeine Form bedienen zu können. Und habe das ganz gut hinbekommen, nur habe halt Fokus meiner Person habe ich komplett irgendwo in den Schrank gelegt und war halt, irgendwann einmal der Zeitpunkt da, wo ich gesagt habe, ja, jetzt muss ich mir auch mal eine Auszeit gönnen. Das funktioniert aber im Film nicht. Du kannst nicht einfach sagen, so, was gibt es denn Tatort? Nee, ich bin jetzt gerade im Urlaub. Und deshalb ist es, hat ja auch was mit Abgeben zu tun. Tue ich mir auch relativ schwer, Sachen abzugeben. Und weil ich ja verantwortlich bin für das, was dann mit dem Auto oder wie auch immer passiert und dementsprechend die Kontrolle darüber habe ich dann.
Da lerne ich gerade was für mich, weil ich weiß ja auch, dass du abgeben gibt es ja nicht. Filmkopf ist da Andi Heinzel. Oh. Und da habe ich jetzt gerade festgestellt, ja, das hätte mir auch passieren können. Und da bin ich tatsächlich echt froh, dass ich das geschafft habe, so, dass ich das hier so super gut abgeben kann an das Team. Aber da war natürlich auch viel Glück dabei. Also das war nicht geplant, gell?
Ja, das ist es ja. Und das ist.
Aber weißt du, was ich dir sage, ich glaube, das ist auch wieder der Fokus. Wenn ich heute, ich meine, ich war ja damals, mein Hauptgeld habe ich mit dem Auflegen verdient als DJ. So habe ich den Andi auch kennengelernt, dass es da zusammenbringt, Andi wird. Und beides ging dann immer irgendwann nimmer. Und es wird auch nichts Gescheites. Also das eine war nichts Gescheites, das andere war nichts Gescheites. Ich bin jeden Mittwoch losgefahren zum Auflegen. Also Monatsprogramm geschubbt für Diskos. Das waren natürlich die Kunden dann in der Agentur. Also Monatsprogramm geschubbt bis abends um irgendwann. Und dann ins Auto los nach Bayreuth zum Auflegen. Ah, scheiße, wieder keine Top 100 angehört, wieder keine Top 10 Charts dabei. Weil ich habe keine Zeit gehabt, die Lieder runterzulegen. Ja, da haben sie mal geheißen, der Swash gespielt, nur einen alten Scheißdreck. Dem fallen nur die alten Lieder. Nee, der hat einfach keine Zeit gehabt, die neuen zum Organisieren. Und an dem Tag, bei mir ging es dann gesundheitlich nicht mehr mit dem Auflegen, an dem Tag, wo ich beschlossen habe, jetzt mache ich 100% die Agentur, das hat sich angefühlt, wie wenn ich am Arsch wäre, weil woher soll das Geld jetzt kommen? Es kam doch aus dem Auflegen. Und Mensch, dieses Geld, das DJ dann irgendwann verdient. An dem Tag, wo ich diese Entscheidung getroffen habe, die Agentur, jetzt fließt 100% meiner Energie in diese Agentur, ist das Ding abgeflogen.
Ja, tatsächlich. Das ist so. Du kannst nicht zwei Sachen zu 100% bedienen und dann musst du dich entscheiden und nur dann geht es auch in die Richtung, die es braucht und ja und das bereue ich eigentlich hin und wieder mal bei der Wohnungssuche und der Kreditvergabe, nenne ich es jetzt mal, nicht mal verbeamtet zu sein, aber ich könnte den Job jetzt nicht mehr machen. Das ist, bin ja immer noch in Kontakt mit, ich glaube, 400 Kollegen und im Austausch und was die jetzt da mittlerweile so erleben müssen und der Stellenwert der Polizei
ist nicht mehr vorhanden.
Also ich finde, das
war auch andere Zeit, muss man auch sagen. Es war schon auch, also hat man wahrscheinlich schon auch gesagt, ja, mein Burgi, das ist zur Polizei, das war schon so, oh ja, okay.
Ja, das meinte ich ja. Das war aus der Überzeugung heraus auch bei mir die Motivation, was anderes zu machen und ich habe das aus Überzeugung gemacht und ich hatte auch Respekt vor der Polizei und dem Beruf und die Verantwortung, die ich da hatte und ja, aber wenn du ein Kreativer bist, dann kannst du da nicht walten, wie du möchtest und das hat mich immer gestört und ja.
So, was ich auch nochmal ganz spannend finde, das haben wir das, glaube ich, alles verstanden mit der Polizei und so, aber jetzt entstehen ja da, wenn man Unternehmer ist und das hat für mich immer nichts damit zu tun, ob man viele Mitarbeiter hat, sondern du bist für mich ein Unternehmertyp. So, jetzt entstehen ja da Dinge, weil, wie du vorher schon ein bisschen kurz angerissen hast, jetzt kommen da ja Dinge teilweise in Filmen vor, wo dann die Polizisten sagen, was war denn das? Das ist ja eigentlich eine neue Geschäftsidee von dir, ne, die dann dazukommt eigentlich zu dem Film. Irgendwann hat man ja dann Kontakt zu Herstellern. Irgendwann spricht man natürlich schon mit einem Uniformhersteller. Irgendwann wissen die, wer der Andi Heinzel ist und beliefern den natürlich auch ganz ohne Probleme mit dem offiziellen Polizeibadge auf der Seite, weil die genau wissen, darum geht's. Ne, der macht jetzt da keinen Schmarrn damit. Ich weiß nicht, wie das mit den Autos auch ist, ob das mittlerweile auch irgendwo, werden die nur selber, also designst du die noch selber gefühlt? Oder?
Nein. Das sind natürlich Vorgaben, die jetzt von Bundesland zu Bundesland verabschiedet werden durch Beschaffer der jeweiligen Polizeibehörden. Und das Design, ich weiß jetzt gar nicht, ob die Polizei da noch Mitspracherecht hat, mit Sicherheit. Also ich kannte das noch aus Entwicklungsstudien hier in Bayern. Da hat das Ministerium da schon noch Mitspracherecht gehabt, was die Optik anging. Vor allen Dingen bei der Neugestaltung der blauen Fahrzeuge. Und aber das, was es jetzt tatsächlich geworden ist, wie es jetzt aussieht, da muss ich mich dem Straßenbild, und das ist ja auch das, was der Bürger sieht oder der Zuschauer sieht, der muss sich ja irgendwie mit dem, was er da im Fernsehen sieht, Polizei identifizieren können.
Also, okay, ich hab eher gemeint, also foliert der dir die Autos auch der die Polizeiautos auffoliert oder musst du es nur selber bauen quasi?
Das kommt drauf an. Das kommt drauf an. Also ich kaufe die meistens ab Werk, da werden die dann bestellt und sind dann sogenannte offene Fahrzeuge, keine getarnten Versionen, die kommen dann komplett. Und
als Polizeiauto kommen.
Als Polizei.
Mit Knarre im Handschuhfach und nee, oder was da ist.
Also Knarre.
Also mit diesem Halter halt.
Ja.
Also die Ausstattung wie ein Polizeiauto.
Ausstattung wie ein Polizeifahrzeug, weil die vielleicht dann, wenn ich sie wieder verkaufe, in die öffentliche Hand zurückgehen oder auch nicht. Und dementsprechend hat man da so seine Wünsche, die man da vorbringen kann, die zu einem gewissen Maß erfüllt werden können. Oder es gibt explizite Vorgaben, weil jetzt die Filmproduktion oder der Kameramann sagt, nee, das Geld will ich jetzt nicht, die sollen nur silberblau sein. Naja, aber das Geld einfach so runterreisen von dem Auto, mit Kosten verbunden etc., ist egal. Er möchte ein silberblaues Fahrzeug haben. Gut, dann muss man halt ein silberblaues Fahrzeug, entweder ein silbernes Fahrzeug neu folieren oder man neutralisiert das Gelb von dem Fahrzeug, überklebt es oder lässt sich irgendwas anderes einfallen.
Das sind diese sicherheitsrelevanten Streifen des Gelbs.
Genau, diese Gaps, die man halt sieht, diese unterbrochenen Linien auf den Polizeifahrzeugen oder hinten dieses Warndreieck, auch retroreflektierenden Folien. Diese retroreflektierenden Folien sind gleichzusetzen mit einer lichttechnischen Einheit am Fahrzeug. Dafür braucht es Ausnahmegenehmigung und. Also ist jetzt nicht so, dass jeder sich ein Polizeiauto bauen kann. Und es hat natürlich auch damit zu tun, dass ich das jetzt 30 Jahre mache und ich weiß, wo ich anrufen muss, wenn ich jetzt eine Uniform brauche, wenn ich jetzt das brauche, einen Helm, Handschuhe. Gibt mittlerweile ganz, ganz viele Firmen, die das auch für sich entdeckt haben, dass es vielleicht gar nicht so schlecht ist, das ein oder andere Produkt mal im Fernsehen zu sehen. Und ja, genau.
Da ist ja so ein bisschen die neue Geschäftsidee entstanden. Man könnte ja auch so Hersteller mal anschreiben und denen sagen, kennt ihr ganz gut mit Film aus, kennt ihr ganz gut mit Polizei aus.
Und dann muss man auch noch, sag ich mal, den Hersteller davon überzeugen, dass ihr Produkt als solches auch...
Das ist eigentlich eine Marketingagentur, bist du da mal.
Weiß ich, ja, Jan. auch realistisch dargestellt wird. Und das sehen die ja. Die sehen ja das, was produziert wurde. Oder auf meinen Instagram-Konten sehen die ja auch den Kontext, den wir schon geschaffen haben. Und da bin ich dann auf die Idee gekommen, dass ich mit dem Zeug, was ich so habe, Produktfilme produziere, herstelle. Ausschließlich für Behördenausstatter. Und dann sagt der Helmhersteller aus Österreich, Sie können schon unseren Helm haben, aber da braucht es ein bisschen mehr als nur unseren Helm. Sag ich, den Rest habe ich. Wie, den Rest haben Sie? Sagen, ja, Plattenträger von Lindnerhof. Nenne ich jetzt mal ein paar Beispiele. Plattenträger von Lindnerhof, die UFPO-Klamotte, das Holster von Blackhawk oder Black Trident, Hikes-Schuhe. Sagen die, ja, und Sprechtasten, PTTs von Seotronics, dann den Peltor, die neueste Generation. Ach, und dann würden sie unseren Helm. Ist ja klar. Ach, das ist super. Dann fühlen die sich natürlich gleich wohl.
Die weil kennen die alle von der Messe?
Die kennen die alle, oder sich, weil die sind ja auch, sag ich jetzt mal, in diesem Ausschreibungspool mit drin. Und es ist halt Behördenstandard. Das ist das, was die Polizei trägt. Und der Helmhersteller findet es geil, sich gemeinsam mit diesen anderen tollen Marken präsentieren zu können. Und dann ist Filmkops TV daraus entstanden. Eine weitere Sparte. Und wir haben jetzt auch schon das ein oder andere Filmchen gedreht. Und es gibt auch viele, die jetzt nicht in die Öffentlichkeit kommen, weil die ja nur für interne Zwecke genutzt werden. Vor allen Dingen in der jetzigen Zeit gibt es da ganz viele Richtungen. Und ja, das hat sich dann da so auch in dem Bereich ein bisschen etabliert. Es gibt jetzt schon ein oder andere Nachläufer, will ich jetzt nicht sagen, aber es gibt auch welche, die es professionell machen. Aber die sind halt alle militärisch. Die haben halt alle im militärischen Kontext oder sind irgendwelche Airsoft-Leute, die taktisch gut agieren und arbeiten auch. Aber mein USP ist ja Polizei. Ich habe Polizei und ich habe auch Polizeifahrzeuge und kann dann dementsprechend den Hintergrund so ausstatten, wie ich mir das vorstelle und nicht nur irgendwie zwei Menschen laufen in Tarnkleidung durch den Wald und da hängt da ein bisschen mehr dran und ich habe ein gutes Team und wenn dann mal wieder die ein oder andere Anfrage bei uns reinkommt, dann wird die professionell abgearbeitet. Da schaue ich dann, kümmere ich mich um Drehgenehmigungen, ums Catering und mache so ein bisschen.
Das ist ganz spannend, weil das ist ja was die Welten, also das ist auch was, womit wir uns gerade viel beschäftigen. Du produzierst das natürlich in Filmen, weil du Schauspieler bist. Und ich glaube, darin liegt aber in Zukunft auch die Marge, das nochmal ein bisschen mehr wie Social Media zu produzieren. Weil das ist auch was man sagen muss, wenn jetzt Leute auch zuhören, die so Film aus Imagefilm oder aus Social Media kennen, das ist natürlich beim Film alles völlig drüber. Catering, Drehgenehmigungen, wenn du so eine öffentlich-rechtliche Produktion, dann stehen da die Trucks von BR, also das kann man sich nicht vorstellen, ne? Schauspielermobil, Kostüm, bla bla bla, ist alles riesengroß. So, ne? Und ich glaube da, das ist auch spannend, da aus diesem Anspruch vielleicht, weil es muss ja auch schneller werden, es muss ja mehr Content entstehen. Das hatten wir jetzt gerade gestern bei uns so, wie schaffen wir es denn, diese Qualität, die wir wollen, und da kommt ja wieder der Perfektionist durch, in Zukunft auch so zu produzieren, dass man solche Dinge dreimal die Woche, dass der Kunde es bezahlen kann, dass dreimal die Woche sowas erscheint. Gell? Und ich glaube, das ist auch total schwer. Da, das ist vielleicht auch so ein bisschen das Problem der Filmbranche, die gerade ist. Ne? Wenn da solche Dinge überleben wie Ari und so weiter, und dann schaust du nach Hollywood, da wird nur noch mit irgendwelchen LED-Sticks produziert. Wie man da dann diesen Move schafft, von dieser vollen Professionalität zu einem guten Output, aber auch eine gewisse Geschwindigkeit, die sicher auch wieder die KI reinbringt. So. Mhm. Ja. Wenn ich mir da schon anschaue, was du da auch machst, so, was da die ersten Sachen waren, da habe ich gedacht, was macht er denn? Was geht denn da? Wie viele Kameramänner waren denn da dabei?
Ja, das schon, du meinst die Männer im Schnee, die wir da gedreht haben. Ja, das war das erste Projekt, was wir gemacht haben, Operation Berchtesgaden heißt es. Und das war ein Mann. Oder nein, das waren schon, ich hatte Freddy, das ist mein Regisseur und Kameramann, das ist ein totaler Freak, was der mit der Kamera in der Hand machen kann, das ist bemerkenswert, definitiv. Und der fliegt die Drohne, der macht Produktfotos, während wir drehen. Dann hatten wir dann noch eine Slackline-Kamera in den Wald reingebaut, da war dann noch zwei, drei andere Jungs dabei und ich weiß nicht, wir sind da losgefahren. Es hat gepisst, wie aus Eimern, die A8 war. Da lag nicht eine Flocke Schnee. Und das, wir wollen einen Schneefilm machen, alles in weiß. Und dann das fahren wir raus, Berchtesgaden, ging die Sonne auf und dann sind wir der Benzin da hochgefahren und denken, ey, da lag ein halber Meter Schnee. Und dann standen wir Stiefel hoch im Schnee und haben die geilsten Bilder für uns geilsten Bilder produziert und es dauerte 2 Tage, dann war das Ding fertig. Ja.
Aber woher kommt die Idee? Also woher kommt der Antrieb für sowas ganz, ganz Neues? Lag das an der Flaute in der Filmbranche?
Nein.
Aus einem eigenen Antrieb?
Ja, ich kann ja nicht anders. Ich muss immer irgendwie schauen, dass es nicht weitergeht, sondern das, was ich habe an Möglichkeiten, nutze, um es vollwertig auszuschöpfen. Und ich bin immer noch der Meinung, dass das, was ich habe, noch so viel Potenzial hat, von dem ich wahrscheinlich heute noch gar keine Ahnung habe. Und ich suche immer noch weiter. Ich sitze dann hin und wieder bei mir im Fundus und denke mir, was kann ich als nächstes machen? Und da ist so viel Potenzial, was da auf Kleiderstangen hängt oder auf Tiefgaragenstellplätzen untergebracht ist, die danach rufen, in irgendeiner Form genutzt zu werden. Und ich habe dann, weiß ich nicht, ob wir da kurz auch drüber sprechen wollen können. Das war Corona. Corona-Zeit, wissen wir alle, haben ja die Kreativen nicht gerade gewusst, wie es jetzt weitergeht. Und Film, Fernsehen war auch erstmal
Schockstarre.
Und es ging dann mit einem Hygienekonzept sehr schnell weiter. Und komischerweise war es Corona ja mein bestes Jahr. Und in der Zeit, in der ich halt kein Geld verdient habe, weil ja Stillstand war, habe ich mir überlegt, was kann ich jetzt machen? Ich gehe ja kaputt hier. Also, und dann habe ich so in meine Runde geschaut und stand in der Tiefgarage und denke mir, jetzt stehen hier 20 Autos, verdienen kein Geld und tun nichts Gutes. Und habe mir gedacht, Gutes kann man doch immer tun. Und dann habe ich mir gedacht, ich rufe jetzt mal die Kinderhospize in Bayern an und erzähle ihnen, wer ich bin, was ich so mache und ob es vielleicht nicht das eine oder andere Kind gibt in dem Hospiz, der oder die, bevor sie gehen muss, vielleicht nochmal Polizei spielen möchte. Und dann haben die gesagt, das würden sie machen. Sag ich, ja klar, dann kommen wir im Polizeiauto und dann fahren wir da mit Blaulicht und tatütata. Und dann hat sie, ja, Herr Einzel, bei uns im Hospiz sind sehr, sehr, also 80% der Kinder im Rollstuhl, die können gar nicht mehr laufen. Sag ich, egal, dann kommen wir im Bus. Also das kriegen die da schon irgendwie rein. Und dann kam ein weiterer Zufall, rief mich dann der Flugplatz in Tannheim an. Die hatten da so ein Sommerfest mit dem Kinderhospiz St. Nikolaus zusammen. Da werden Kinder geflogen, die noch fliegen können. Mit Leichtflugzeugen, Cessna etc. Und ob ich vielleicht da unterstützen mit einem Polizeiauto kommen könnte. Ich sage, ja klar, bin ich sofort da. Und dann war ich da und da sind dann die Kinder geflogen worden. Und im Anschluss bin ich mit 6 Kindern im VW-Bus mit Blaulicht übers Vorfeld gefahren. Und das ist, also, das war hart, weil auch 18 Jahre Polizei, da sieht man viele Sachen, an die man da noch lange zurückdenkt. Und das, was man da noch sieht, ist nochmal eine Spur.
Ja, es sind halt auch Kinder, gell? Ja. Also wir unterstützen ja auch immer an Weihnachten und immer, wenn es geht, die Elterninitiative krebskranker Kinder hier in Augsburg.
Du hast doch mal hier ein Herzbube. Was war das?
Herzbube war was anderes. Herzbube Daniel, ja. Also genau, das war ja eine Einzelperson. Mhm. Da sind wir eher drauf gekommen, weil die uns angefragt haben, ob wir da unterstützen. Das haben wir auch gemacht. Aber auch die Elterninitiative krebskranker Kinder ist einfach sowas Sinnvolles, gell? Da haben wir letztes Jahr auch viel sammeln können. Da steht auch das TikTok-Set hier neben uns und eigentlich habe ich letztes Jahr 4 Livestreams gemacht und habe quasi gesagt, alles, was gespendet wird, doppel ich auf und dann haben wir da 17.000 Euro überweisen können.
Auf.
Ja, da steckt schon sehr viel Sinnhaftigkeit drin. Und ich sag dir eins, das fuckt mich immer ein bisschen ab an Weihnachten, wenn dann die Firmen kommen. Da gibt es auch Kunden von uns, die 400, 500, 600 Millionen im Jahr machen und dann stellen die sich mit einem Spendencheck mit 250 Euro oder 2000 Euro hin. Denke ich mir, schämt euch, ey. Also wirklich. Und dann gibt es natürlich auch viele, die das immer fürs Karma machen. Und das glaube ich eben alles nicht. Also das muss man aus tiefer Überzeugung machen. Und dann kommt, also ohne das, was zurückkommen muss, quasi so. Am Ende des Tages, ja. Also schau mal, das ist doch, letzter Podcast war mit Jan Jessen, Kriegsreporter von der Funke Mediengruppe, hat mich 2 Wochen beschäftigt, das Gespräch. Und das darf man jeden Tag sehen. Und das ist auch was, wo ich sehr froh bin. Viele Leute sind dann immer überrascht, wenn sie mich da ein bisschen besser kennenlernen. Ich bin unglaublich dankbar. Das schreiben die mir irgendwie nicht zu oder sie denken nicht drüber nach. Ich bin so dankbar. Also wirklich, ich bin den ganzen Tag auch dankbar. Und das darf man doch auch mal, schau mal, wir sitzen hier, wir haben es warm und trocken. Wir können uns heute Nachmittag überlegen, gehen wir jetzt noch was essen, machen wir das. Wir haben heute Weihnachtsfeier. Da sitzen Leute im Gazastreifen, die haben seit 2 Jahren keinen Strom und kein Wasser. Weißt du? Und was gibt es Wilderes? Und deswegen finde ich das auch so gut mit den Kids auch. Was gibt es Wilderes als so kurz dieses schöne Leben nur, das ja wir beide in unserer Leben den ganzen Tag nur gestalten, nur so kurz miterleben dürfen.
Ja,
ne?
Ja. Und das, ich wollte halt im Rahmen meiner Möglichkeiten etwas zurückgeben. Und das war halt, ist halt eine Möglichkeit. Und ich habe eine tolle Frau, eine ganz tolle Tochter und denen geht's gut, mir geht's gut, uns geht's gut und möchte halt schauen, dass ich im Rahmen meiner Möglichkeiten mit dem Potenzial, was halt die Firma noch so hat, irgendwas zurückgebe und das ist daraus entstanden und jetzt mache ich ja keine halben Sachen, wie du weißt, lasse ich gerade Polizeiuniformen für Kinder konfektionieren von Kleidergröße 98 bis 176, habe da auch Kontakte zu einem Hersteller, Firma Vatana. Die Firma Vatana stellt die Einsatzjacken für die Polizeibeamten hier unter anderem in Bayern her und hat dann gesagt, das machen wir. Also das finden wir toll mit der Idee. Und dann gab es eine Messe, das ist glaube ich jetzt ein Jahr her und dann bin ich da im Messestand von der Firma und da dachte ich, da steht eine Puppe, eine Polizeiuniform, komplett für ein Kind. Also eine sag ich, was ist das? Ja, war ihre Idee. Das läuft. Was läuft? Ja, das ist ein Produkt, was bei uns jetzt schon angefragt wird. Ich sage, okay.
Die kaufen das.
Und sie haben gefragt, ob sie auch die Hose, das Poloshirt und nicht nur die Jacke machen dürfen. Sag ich, ja, klar. Und die stehen jetzt alles her. Und ich bin auch an einen Mützenhersteller herangetreten, den ich jetzt nicht namentlich nennen möchte. Aber da ging es um 6 Mützen, die ich bestellen wollte für diesen Verein, den es zwar noch nicht gibt, aber der wird noch gegründet. Also für die gemeinnützige Arbeit, die ich da leisten möchte. Und ich bräuchte Mützen von Kopfumfang 48 bis 53. Ab 54 habe ich eh alle. Und wären 6 Mützen und ich glaube, einen Wert von 350 Euro. Ach, vergiss es. Die haben dann irgendwann gesagt, ja, sie können uns 3 gegen Vorlage einer Spendenquittung verkaufen und die anderen 3 müssen sie uns leider berechnen, weil wegen Corona, jetzt sage ich jetzt, Moment einmal, Sie stellen doch die Polizeiuniform Mützen, also Mützen für die Polizei her, fürs Militär und für die Feuerwehr. Und wenn es jetzt Ihnen schlecht geht, müsste ja diesen 3 Institutionen in diesem Land schlecht gehen. Also hören Sie bitte an, dann haben Sie mir eine Rechnung geschickt zu den 6 Uniformmützen und ja.
Gut, dann ist halt auch so.
Dann ist halt auch so.
Ja, ich bin da auch mittlerweile, dann ist halt so.
Nein. Ja.
Okay, das muss ja jeder selber wissen.
Genau.
Nur, das sind ja immer die 2 Dinge, die ich immer wieder feststelle. die einzigen Menschen, die die wirtschaftliche oder unternehmerische Laufbahn verlassen haben, sind die, die bei denen irgendwann die Gier oder der Neid gesiegt hat. Ne? Und das ist ein ganz großer Unterschied, das habe ich jetzt auch lernen müssen in meinem Leben, weil ich mich manchmal auffrage, aber immer wieder was Neues zu machen, ist das nicht auch die Gier, aber ich habe es jetzt verstanden, du und ich, wir sind einfach hungrig. Und das ist das Wichtige, weil, und das ist, finde ich, auch eine ganz spannende Erkenntnis, das sieht man jetzt auch in deiner ganzen Geschichte, wie du es erzählt hast, die großen Entscheidungen des Lebens sind keine Entscheidungen. Das sind, viele Leute sagen immer Zufall. Das hat man natürlich auch, ich habe einen Podcast erst gehört von Dieter Lange und der hat das Wort gut zerlegt. Es fällt dir zu. Und das Ding ist halt, du musst genau im richtigen Moment am Start sein. Und das ist es. Es ist nicht so immer, ja, es ist ja bloß, du musst zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein.
Du musst es erkennen auch. Du musst genau, es auch erkennen.
Du musst am Start sein. Ja, und du musst dem Universum sagen, ich bin hier und ich bin ready und jetzt liefer. So, ne? Und ich glaube, ja, das ist auch nochmal so eine Erkenntnis, die ich dadurch habe, weil ich habe mir zum Beispiel in meiner Ausbildung und so immer ganz viel Gedanken gemacht und gesagt, jetzt will ich alles anders machen. Und dann hat es immer geheißen, ja, der Azubi, der was der labert, der stellt sich das alles aber viel, viel einfacher vor. Und das ist aber auch nochmal so eine Erkenntnis, die ich schon auch habe in meinem Coaching für Agenturen immer wieder sehe. Es gibt einfach Leute, die haben das Richtige noch nicht gefunden und die laufen gegen einen Gegenstrom die ganze Zeit und dann stellen die irgendwann fest, vielleicht ist das, was ich jetzt mache, gar nicht das Richtige für mich. Dann finden die was völlig anderes und dann funktioniert das voll. Und ich glaube, das ist es, worum es geht im Leben. Man muss das finden, wo man auch 38 Stunden durcharbeitet. Und das ich aber, und das kann ich zum Glück für mich behaupten, ich habe die letzten 19 Jahre in meiner Selbstständigkeit keinen Tag gearbeitet. Mhm. Und das ist wunderschön.
Ja.
Und das ist ein Geschenk und dafür darf man unglaublich dankbar sein.
Ja.
Und dann darf man auch was zurückgeben. So, ne?
Genau. Nee, es ist eine Einstellung, die ich zu 100% teile und ich denke, wenn man da immer nicht nur geradeaus schaut, sondern immer nach rechts und links, dann ist das eigentlich eher ein Geschenk, dass man das machen darf und kann, was man sich, also ich kenn wenige, die das tatsächlich jetzt noch beruflich machen, was sie mal gelernt haben. Also klar, es gibt schon noch Polizeibeamte, die immer noch bei der Polizei sind.
Anderer Schlag.
Ist ein anderer Schlag. Das finde ich, Veränderung gehört zum Leben dazu. Und wenn man sich nicht verändert, ich wiederhole mich jetzt, dann lebt man nicht. Und deshalb, ja, bin ich jetzt mal gespannt auf das, was sonst noch das Leben so mit sich bringt und noch für mich übrig hat und
ja, wir haben ja noch nicht mal die Hälfte. Also du vielleicht schon, aber ich bin noch erst bei
der Hälfte.
Ich bin erst beim Drittel, weißt du?
Ja, nee, also wenn ich jetzt meinen Perfektionismus mal walten lassen darf, wieder drüber schauen lassen darf, dann sehe ich, dass die filmcops.de-Seite mal so einen kleinen Refresh braucht, definitiv. Und da muss mal ein neuer Anstrich her. Das ist aber leider so ein bisschen meine Schuld, weil ich mich da so ein bisschen habe von Social Media ausbremsen, habe lassen lassen. Ja, und die Aktualität, die es so auf den Konten gibt, die, ja, heute am Set, kurze Story gemacht, morgen wieder an einem anderen Drehort auf Sylt für ein anderes Format, dann wieder Bayern.
Muss man auch wissen, gibt auch einen
Ableger. Eine Dependance gibt es jetzt auch in Hamburg, aber schon seit 3 Jahren. Und mal schauen, vielleicht gibt es da auch wieder neue Veränderungen am Markt in den nächsten Monaten und vielleicht fordert mich das dann noch mehr heraus, als es jetzt schon ist, aber niemals ruhen und immer schauen, dass es in irgendeiner Form weitergeht. Vielleicht mache ich in 5 Jahren was komplett anderes.
Ja, und dann?
Habe ich's.
Das ist das Schöne und das vielleicht hilft dir das in Zukunft ein bisschen, weil das würde ich dir, glaube ich, am Ende gibt es immer einen Rat eigentlich. Und ich habe jetzt aber irgendwie, habe ich auch immer so überlegt, ob ich das aufhöre mit dem Rat. Also dann denke ich noch immer danach, aber das würde ich dir wünschen. Weil wenn du es jetzt schaffen würdest, ein bisschen abzugeben bei Filmkurs, und da gibt es ja sehr viele Dinge, die man abgeben könnte, dann kann man Dinge machen, die sich anfühlen wie Hobby. Und das ist was ganz Magisches. Also ich habe jetzt einige Unternehmen, es können ja ständig Unternehmen, einige Unternehmen sind ja dazugekommen, aber diese Firma, die das jetzt hier auch macht, die ja, das ist ja die gleiche Firma, die auch die Agency Gang macht, also die Agenturgruppe und auch den Inner Circle, mein Mentoring-Programm, das fühlt sich ja an wie Hobby. Das kann man dann auf einmal einfach machen, weil es gibt ja ein Team, die sich ums Tagesgeschäft kümmert. Die würden sich jetzt alle kaputt lachen, sagen immer, ich bin nicht mehr im Tagesgeschäft, da lachen die immer. Aber es fühlt sich für mich nicht so an. Ich kann jetzt solche Dinge machen, die mich total, die mir einfach Spaß machen. Das ist wie ein Hobby, fühlt sich das an. Nur wenn sie dann so eine Firma relativ schnell eine 250.000 oder eine 500.000 im Jahr macht und du der einzige Angestellte bist, dann ist das ein schönes Hobby. Und das, glaube ich, klappt aber nur, das ist jetzt so ein bisschen entstanden aus dem, was du gesagt hast, heute halt an dem Set dann da, jetzt ruft der Nächste an und sagt, ey, scheiße, jetzt müssen wir irgendwie da drehen, wir müssen, Wetter ist ja auch ein Thema bei Filmen und so weiter. Dann, da wird man ja nie in die Langeweile, glaube ich, muss man da sogar ein bisschen kommen. Also ich hatte vor 2 Jahren schon so eine Phase, da war ich manchmal in meinem Büro und habe mir gedacht, ey, da vorne ist richtig Krieg im Projektmanagement, da geht es richtig ab, aber habe jetzt eigentlich gerade nichts zu tun die nächste Stunde, ne? Und daraus ist dann wieder so ein krasser Antrieb entstanden, ja. Und ich glaube, dass es nicht leichter wird, im Alter abzugeben. Ich glaube, das muss man so schnell wie möglich versuchen.
Ja, ich bemühe mich, aber ob es tatsächlich funktioniert, weiß ich nicht. Klar gibt es Hochzeiten, Film und Fernsehen, wo bei mir die Bude brennt und das Telefon in einer Tour klingelt und es läuft dann alles über zentrale Einzel, geht es dann in den Norden, in den Süden oder sonst wo nach Österreich hin, wo es dann halt irgendwelche Leistungen braucht. Aber jetzt habe ich Zeit und jetzt bin ich ja hier, aber habe ich jetzt schon wieder morgen den nächsten Termin für das nächste Ding, was ich schon wieder im Kopf habe. Da können wir uns ja das nächste Mal drüber unterhalten, wenn das Ganze mal so ein bisschen in der Richtung ist, wo ich sie hinhaben möchte. Oder wo ich sie hinhaben möchte. Und ich glaube, Mitte Januar geht es schon wieder los. Ich weiß auch schon, was ich im Februar, März machen darf. Und hoffe, dass 2026 auch für die gesamte Filmbranche mal wieder ein Jahr ist, wo sie sagen, Film uns abgeholt, toller Bereich, in dem wir gerne weiterhin arbeiten möchten. Leider ist es etwas rückläufig. Rezession ist auf Film und Fernsehen angekommen und spüren alle Gewerke vor und auch hinter der Kamera. Und ich hoffe, irgendwann gibt es Steuermodelle von der Regierung, die dafür sorgt, dass hier auch verpflichtend investiert wird in Produktionen und in den Standort Deutschland. Und ja,
gibt es aber, muss man ehrlicherweise auch sagen, schon auch gute Bewegungen. Ne? Wenn man jetzt hier, ist das Penzing oder wie heißt das hier?
Penzing Studios, ja.
Ja, also wer hätte gedacht, dass das jetzt um die Ecke kommt. Und das finde ich schon auch immer noch wichtig so. Ich höre ja viel bei meinen Kunden, höre ja viel Wirtschaftskrise. Die sehe ich nirgendwo, die höre ich nur. Und beim Film muss man natürlich auch dazu sagen, es ist teilweise natürlich auch hausgemacht, das muss man auch sagen. Es werden unheimliche Budgets, wenn man weiß, was heute, gerne mal googeln, was eine Folge Tatort kostet, haut es ein komplettes Blech weg. Das könnte man auch für eine Null hinten weniger produzieren heute. Da gibt es Leute da draußen, die sind 20 Jahre alt und machen das mit diesen Maschinen hier und bringen auch gute Qualität raus. Aber ich finde schon, dass dann Move zu spüren ist, weil sowas wie Penzing Studios, die ganze Welt jetzt anlocken, ne? Und es gibt halt auch einen Generationenwechsel, einfach muss man auch sagen, ne? Also es ist halt einfach, es gibt einen Generationenwechsel auch im Film, den es auch geben muss. Brauche ich heute noch so eine Ari oder was, um einen Fernsehfilm zu produzieren? Die Kameramänner, die du und ich kennen vom Film, die sagen ja. Aber da gibt es sicher auch welche, die in Zukunft sagen, das kann ich, muss ja nicht mit dem iPhone drehen, aber das kann ich jetzt auch mit einer kleinen Maschine drehen, so, ne?
Gut. Sind natürlich Bereiche, wo ich jetzt keine Ahnung habe. Will ich mich jetzt auch nicht aus dem Fenster lehnen und ein Urteil darüber abgeben, was jetzt die Kreativen hinter der Kamera tatsächlich leisten. Kann ich gar nicht beurteilen, weil ich ja immer nur den Anruf bekomme, du Andi, morgen brauchen wir wieder 4 Autos vor der Polizei und bringen uns dann noch laut Regieassistenz und Auszügen den ein oder anderen Kollegen mit oder Kollegin. Und die Requisite, die es dann dafür noch braucht, um die Szene lebendig zu machen, aber ich finde halt, es gibt schon Veränderungen, die man spürt in der Branche und es gibt tatsächlich viele, die sich jetzt nach anderen Möglichkeiten umsehen, weil sie Film und Fernsehen auch vielleicht mit KI zusammenhängend und da irgendwelche Ängste haben oder auch sich verändern möchten. Und sagen, Film war jetzt ein Kapitel und es ist jetzt mache ich in Bad Aibling ein Café auf oder irgendwas anderes.
Weil sich das Leben verändert.
Genau. Ja. Johannes.
Haben wir es doch geschafft jetzt, oder?
Ja, hat gar nicht wehgetan.
Ja, das war super, weil ich muss so unmenschlich bieseln schon seit einer halben Stunde. Also ich habe mal den ganzen Ding da und
ja, ich habe mal vorsichtshalber nichts getrunken. Aber
das
ja.
ist doch übrigens die Frage. Wie ist denn das? Das frage ich mich immer. Jetzt sitzt man in diesem Streifenwagen und fährt die ganze Zeit rum. Das ist ja mit allen, als DHL-Fahrer ja nur viel schlimmer. Und jetzt musst du unmenschlich donnern oder zum Bieseln. Was machst du dann da als Polizist?
Fahre ich rechts ran? Nein, da fährst du, weiß ich nicht, es gibt ja, sag jetzt mal, also, dann, ja, es gibt natürlich einsatzbedingte, wie sagt man, Örtlichkeiten, wo du jetzt nicht das Klo hast um die Ecke. Ja, dann musst du halt irgendeine Ecke suchen. Mhm. Ja, also.
Das ist das, was ich den Fahrern hier immer sage. Das finde ich unglaublich. Das wäre mein Aufruf an alle die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich sage das, wo wir hierher gezogen sind, auch dem DHL-Fahrer, das ist ein super geiler Typ. Sage, wenn du zu uns kommst, du kannst immer was zum Trinken haben, du kannst immer einen Kaffee haben. Der holt sich ja in der Früh immer einen Coffee-to-go-Beher. Ich sage, wenn du aufs Klo musst und du bist in Göttingen unterwegs, dann kannst du zu uns kommen. Dann hat er gesagt, du glaubst nicht, wie mir das hilft. Mhm. Weil das wirklich Wahnsinn ist.
Ja, weil er weiß, dass er spätestens bei dir aufs Klo kann.
Genau.
Ja. Oder bei euch.
Der kommt doch manchmal zweimal am Tag.
Ja. Ja, ja nee. Also.
Seid ein bisschen menschlicher, gell?
Wer?
Alle.
Achso, ja, das sowieso. Das sowieso.
Andi, vielen Dank für deinen Besuch.
Sehr gern. Hat Spaß gemacht.
Bleib weiter so hungrig.
Das mache ich.